liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Portamos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos, mit dem Ant.
Ja, und dem Mitch, Entschuldigung, ich habe mich in das Intro reingeräuspert ein bisschen. Tut mir sehr leid.
Und jetzt wird es auch nicht mehr weggemutet, es bleibt jetzt. Ja. Alles, was man thematisiert, bleibt drin. So wie auch, das ist ein sehr schöner Übergang, das Auto letztes Mal, wo du schwadronierst, was jetzt fehlt in dem Auto,
ja,
während alle schon das Auto hören mit der Idee, die du dann hinterher umgesetzt hast.
Ja, ja, das kann man sich dann so ahnen, aber ist trotzdem irgendwie so ein zeitliches Raumzeit-Kontinuum-Wurmloch-Ding so, ne? Dass man sagt, das werde ich noch machen müssen und dann wird es später reingeschnitten und dann ist es schon gemacht in dem Moment, wo man sagt, man wird es machen müssen, wenn dann der Podcast ausgestrahlt wird, später als man ihn aufgenommen hat.
Ja, ja, ja.
Genau.
Und dann ist aus der Einblendung eine Ausblendung geworden.
Ja, genau. Wenn der Gong ertönt.
Der Gong.
Und dann hat Peter Hook, ein Peter Hook Imposter, hat noch Peter Hook-eske Basslines auf unser Outro gespielt.
Ja, es hat mich sehr erfreut, das war richtig gut.
Ja, schön, das freut mich auch.
Ich glaube, jeder New Order-Fan, wir reden über New Order, die letzte Folge, wird sich auch da sehr drüber gefreut haben.
Ja, also der Trick dabei ist, dass man irgend so einen Chorus-Effekt bis zum Anschlag aufdreht und dann ziemlich weit oben hoch auf den hohen Saiten spielt.
Genial.
Und dann ist auch schon ein Peter Hook-esker Sound da.
Ich kipp mir jetzt was ein.
Ah, guck mal, wie schön. Oh, da haben wir, wie heißt das nochmal, das mit den vier Buchstaben, wenn man so diese Geräusche so ganz nah am Mikro macht und dann so, toll ist das, toll, toll, toll.
Ich hab doch keine Ahnung.
Ach so. Ja, das ist die Checkerfrage für heute.
Ja, ich habe, das ist eine Brause.
Ja, eine Fassbrause.
Richtig, Maracuja von der Krombacher. Ich glaube, mittlerweile trinke ich öfter Krombachers Fassbrause als Gaffels Fassbrause, was ja das Original ist.
Ah ja, und du bist sogar quasi auch rein regional an der Quelle, ne?
Ja.
Von Gaffels.
Also sitzt ja quasi fast auf der Quelle von Gaffels.
Auf diese Unter, die verläuft sie.
Ja.
Kannst du direkt anzapfen.
Ja, ja. Was wird denn bei dir getrunken heute?
Achso, ja, guck mal, ich habe hier noch einen Rest vom Abendessen. Da ist ja noch ein kleiner Schluck Krombacher, alkoholfreies Pilz, ne, drin. Und falls das nicht reichen sollte, was es wahrscheinlich nicht tun wird, dann habe ich hier noch eine schöne Flasche Erdinger alkoholfrei, wie immer. Also wie häufig.
Ach, zum Glück, sonst hätte ich jetzt gerade noch sagen müssen, diese Folge wird nicht gesponsert von Krombacher.
Naja, nee, also Krombacher oder Erdinger, das sind schon da, hätten andere schon ganz viel abkassiert, ne?
Ja.
Wenn sie die so oft benennen würden wie wir.
Locker, locker. Aber das ist alles kostenlose Werbung, beziehungsweise private Vorlieben. Ihr solltet das nicht trinken, dann ist mehr für uns.
Ja, ja, genau. Ja, so, bitte. Keine Empfehlung ist das. Das ist nur, geht ja nur um uns hier.
Genau. So,
ja.
Was machen wir jetzt hier?
Also wir programmieren, wir haben eine schöne neue Folge vorbereitet. Also das heißt vorbereitet, also doch, wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Ne? Also ist in der Zwischenzeit was passiert und darüber werden wir gleich reden. Ne? Also ja.
Ja, das machen wir doch so.
Und ihr wisst schon, was passiert ist, weil das ist ja in dem Moment, wo wir hier sprechen, also ihr uns hört, schon längst in den Titel geschrieben worden. Deswegen brauchen wir auch kein großes Geheimnis daraus machen, dass der Ant auf der Spiel in Essen war und sich dort ja durch die verschiedenen Räume gespielt hat, ne? Und auch was mit nach Hause genommen hat und das stellt er uns gleich vor.
Exakt. Und diese Räume sind übrigens Messehallen, ne?
Ja, ja.
Ja.
Und sie teilen keine Räume oder was. Also ich meine, im Raum-Raum-Sinn, so, ne? Also das ist ja Raum und Zeit, so sowas.
Raum und Zeit, ja. Jetzt ist es fast philosophisch. Gespielt. Aber bevor wir das machen, plaudern wir natürlich und follow-upen so das ein oder andere Thema, was wir in den letzten Monaten und Episoden gestriffen haben.
Ja. Genau, gestriff ist es, ist das korrekte, ist es ein Streifen, ein starkes Verb, ich stroff, als ich am Boot Brot bug, ja, genau, ja, wir lachen noch, ist aber leider ein trauriges Thema, das wir am Anfang hier haben, wir reden ja häufiger mal über die Helden unserer Kindheit, also oder Jugend, die musikalischen Helden, und einer von denen ist leider in der letzten Woche von uns gegangen, die Rede ist von David Ball, der einen Hälfte von Soft Cell, Tainted Love, ne? Wenn man überhaupt nichts kennt von Soft Cell, also Tainted Love, das ist das, was man mit Soft Cell verbindet und der Sänger ist Mark Arment.
Say hello, wave goodbye.
Say hello, wave goodbye. Gut, das ist schon, boah, ne?
Dann ist das schon Insider, wenn man das noch jetzt sofort mit dem Namen Soft Cell verbindet.
Ja. Aber also Mark Arment, letzterer hat es auf den sozialen Medien, die ich verfolge, ne? also Facebook in diesem Fall, hat dann verkündet. Ja, ein Nachruf, ne, und natürlich auch dementsprechend auch natürlich sehr mitgenommen. Die beiden haben wir gerade, also das ist dein langjähriger musikalischer Partner Dave Ball, anscheinend recht überraschend im Schlaf friedlich von uns gegangen sei, ne, das berichtete er. Er hatte aber wohl vorher schon einige gesundheitliche Schwierigkeiten, aber es klang jetzt nicht so, als ob das kurzfristig bevorstünde, dass ja, er das Zeitliche segnet. Es ist gerade noch ein neues Softcell-Album wohl aufgenommen worden. Das habe ich jetzt nicht so verfolgt in den letzten Jahren, weil die neue Musik von Softcell hat mich ehrlich gesagt seit ihr ab und zu mal ihren Reunions nicht so vom Hocker gehauen. Also ich
ja, von diesen Reunions gab es ja auch mehrere, ne? Also ich meine, die eigentliche Band von, ne, die Kultband Softcell, die gab es in den 80ern, ne? So 82, 83, 84 oder so.
Ja, ganz kurz, drei Alben und dann fing die Solo-Karriere von Mark Almond an.
Genau. Und dann haben sie, glaube ich, 2002 oder so nochmal zusammengefunden, ne?
Wenn ich mich recht entsinne. Ja, irgendwie so, genau so, das kommt, glaube ich, hin.
Ganz kurz für ein Album.
Ja, auch nicht, ja, sagen wir mal weiter, erwähnenswert. Ich glaube, ich habe irgendwo noch eine Live-DVD aus dieser Zeit. Ich habe es leider, und das ist jetzt nun wohl dann auch nicht mehr so ohne weiteres möglich, nicht mehr geschafft, Softcell mal live zu sehen. Das letzte Mal, als sie hier in den Gefilden waren, habe ich gedacht, okay, nein, also das ist doch wirklich über 100 Euro für für die Bochumer, fürs Bochumer Kongresszentrum, ne? Also da ein Konzert, nur um die beiden da mal zu sehen. Und es ist ja auch, ich sag, keine große Show oder so, aber da habe ich mir dann doch geklemmt, ne?
Ja, gut. Hätte ich auch so gemacht, tatsächlich. Ich
weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob Dave Ball mit auf der Bühne gewesen wäre, weil aufgrund seiner Krankheit oder seiner angeschlagenen Gesundheit hat er sich von den letzten Jahren auch häufiger mal live auch vertreten lassen, obwohl er eigentlich noch der Strippenzieher im Hintergrund war, aber dann nicht mehr mit auf die Bühne gegangen ist und dann es anderen Keyboardern oder einem anderen Keyboarder überlassen hat, hier eine Elektronik zu bedienen. Ne? Denn das ist, also ich will ein paar Stichpunkte, ich sag mal zur Biografie von Dave Ball, können wir ein paar Dinge einfach mal kurz vom Stapel lassen. Also 1959 wurde er geboren als Mitbegründer von Softcell, also die waren beide, glaube ich, Kunststudenten, ne, damals. Also die haben ziemlich wilde Sachen gemacht, musikalisch und auch künstlerisch, performance-technisch. Ich kann sehr ans Herz lesen, die Autobiografie von Mark Almond, die habe ich auch vor irgendwie vor 20 Jahren oder so mal gelesen. Die heißt Tainted Life, genau. Und da erzählt er viel halt, also das ist wirklich sehr interessant und muss sehr wild gewesen sein, damals die ersten stürmischen Jahre von Softcell. Ja, somit ein Pionier der britischen Synthpop-Szene. Nach Softcell, da hat man in den 90ern mal ganz kurz gehört, erinnerst du dich an einen Hit von einer Band namens The Grid? Ja, also ich weiß auch nicht, jetzt weiß ich auch einmal, wie der Swamp Thing hieß, dieser Hit. Das war so ein Dance-Track mit einem Banjo.
Muss ich nachher mal reinhören.
Ja, also das ist eine von diesen One-Hit-Wonder-Geschichten aus den 90ern, ne? Das, keine Ahnung, so ähnlich wie Scatman Joe oder sowas, ne? Also das ist aber dann halt, also mit so einem Banjo ganz prominent dabei, aber der Rest ist halt elektronisch, ne? Das ist halt, wusste ich damals auch nicht, als ich das im Radio mal gehört hatte, dass da eigentlich Dave Ball dahinter steckt. Und The Grid haben auch ein paar Remixe gemacht, für Mark Almond unter anderem, aber auch, und so schließt sich wieder der Kreis, When Do I Get to Sing My Way, da gibt es einen The Grid-Mix von Sparks. Okay. Für die Sparks. Mhm. Und ich meine, für Erasure haben sie auch mal was gemixt. Also so im Hintergrund, wahrscheinlich noch für ganz viele andere Künstler, hat damals auch Dave Ball Remixe erstellt. Ne? Ja, von den Hits hast du gerade schon einige genannt, ne? Tainted Love, Bedsitter, Sail Away, Goodbye, alle auf dem, ja, Kult- Erstalbum von Softcell, Nonstop Erotic Cabaret. Es folgten noch zwei andere Alben. Das zweite, The Art of Falling Apart, finde ich ziemlich gut. Nicht unbedingt besser als das erste, ist aber besser, kann man sagen, reifer geworden. Also rein vom musikalischen Kosmos. Das erste, das klingt, macht es wahrscheinlich auch so aus. Also sehr nach sehr minimalistischen wenig Spuren analog Synthesizern und auf dem zweiten Album, da haben sie schon einen Trompeter drauf und ganz viele Samples auch, ne? Also die haben anscheinend auch schon mit Fairlight oder sonstigen gearbeitet, um dann auch Orchester und Bläsersounds und sowas in den Sound zu integrieren. Also da ging es schon ein bisschen weiter nach vorne. Das Album ist jetzt übrigens auch wieder neu aufgelegt worden, in einer super Deluxe-Edition mit 6 CDs. wer es braucht, ne? Und auch als Doppelalbum, aber ich habe es ja als Doppelalbum, ne? Das ist eigentlich ganz schön. Das sind zwei Platten, also das Album ist eigentlich nur auf einer Platte, da sind 8 Songs drauf und die zweite Maxi-Single als Dreingabe, da sind nochmal zwei lange Stücke drauf, die nicht auf dem Album sind, nämlich Martin, auch ein Kultsong, der kam nämlich zu Halloween jetzt auch wieder mal, weil das von einem Horrorfilm beeinflusst ist. In einer neuen Remix-Version, einer der letzten Remix-Versionen von Dave Ball raus. Kann man sich auch mit einem Video, das auch Szenen aus diesem Martin-Film enthält, bei YouTube anschauen. Und ein Hendrix-Medley, wo ich gelesen habe, dass sie das mal total unter Einfluss von irgendwelchen Substanzen nachts im Studio schnell mal aufgenommen haben. Also 3 Stücke von Jimi Hendrix statt Gitarren. Gibt es Synthesizer, Soli, also naja, das gibt es da auch noch auf dem Album. Ansonsten enthält dieses 6er-Pack, habe ich gerade mal bei JPC reingeguckt, ganz viele, B-Seiten, Remix-Aufnahmen, Live-Aufnahmen und sowas, also alle möglichen Varianten dieser Songs und ihrer Single-B-Seiten, die übrigens gut sind. Also ich kann bei Softcell auch uneingeschränkt, nicht unbedingt bei allen Bands, die Single-B-Seiten auch empfehlen. Und Bonustracks und sowas. Das dritte Album, Last Night in Sodom, das ist sehr, experimentell und auch hat manche sehr, sehr schräge Sounds. Das ist nicht mehr so poppig wie die beiden Alben davor. Und naja gut, vielleicht war das auch ein Grund dafür, vielleicht war es auch nicht mehr so ganz kommerziell erfolgreich, dass es dann irgendwie auseinanderging. Ich sag vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste bei Tainted Life nochmal reinschauen und nachschlagen. Ja, also wie gesagt, zu Dave Balls Gesundheit ist nur bekannt, dass er letzten Jahre gesundheitliche Probleme hatte. Der hatte eine Rückenverletzung im Jahr 2022, wo sich mehrere Wirbel wohl gebrochen hat und zeitweise auch, also man sei zuletzt eigentlich nur noch im Rollstuhl. Der hat eine Lungenentzündung, aus der sich eine Sepsis entwickelt hat. Also jetzt auch schon eine sehr potenziell tödliche Angelegenheit. Also da hat er wohl nochmal Glück gehabt. Und das letzte Album Densiteria würde jetzt rauskommen und das ist sozusagen dann sein Vermächtnis. Ne? Es gab in zahlreichen Medien sehr wohlwollende Nachrufe auf Dave Ball und sein Schaffen. Also Mark Arment selbst schrieb in dieser langen Nachricht, "Thank you, Dave, for being an immense part of my life and for the music you gave me. I wouldn't be where I am without you." Daniel Miller von Mute Records, ne, ihr wisst, Depeche Mode, selbst ist Softcell nicht bei Mute, sondern bei Bizarre, Some Bizarre gewesen, aber auch Daniel Miller äußerte sich, "I was extremely impressed with Dave's vision and his musicality. We have lost a true original." Das Softcell Management sagt, "He was respected by his peers and I will miss him immensely, but I'm also really happy he got to see how loved he was in the most recent stages of his long career." Im Guardian, ne, einer der wichtigsten, noch auf Papier erscheinenden Zeitungen in UK, "He will always be loved by fans who loved his music. Somewhere at any given time around the world, someone listens to, plays, dances and gets pleasure from a Softcell song, even if it's just that particular 2.5-minute epic." Welcher ist es wohl gemeint? Tainted Love wahrscheinlich. Und Richard Norris, sein Partner bei The Grid, sagt auch, "Thanks for 4 decades of collaboration, inspiration, good times, music and fun." Also, ja, und ich würde mich da einfach anschließen. Der hat wahrscheinlich also wirklich als einer der frühen, das frühe Synthpop-Duo in den 80ern auch viel getan für die Synthpop-Entwicklung, die danach dann auch kam, rein von seinem Klangkosmos her und seinen analogen Sounds. Jo, rest in peace, Dave Ball, würden wir dann mal sagen.
Ja, da ist ein großer von uns gegangen. Kommen wir zum nächsten Thema, was auch von uns gegangen ist, alte, gut bekannte, in der Szene bekannte, vielleicht nicht bei jedem, aber das ist ja bei Softcell auch so, ein Relikt unserer Zeit. Wir reden über eine Zeitung.
Eine Zeitung,
aber genau. Sie ging nicht ganz, sie ist nur ins Digitale gewandelt. Die Rede ist von die Taz.
Genau, die Taz. Das ist die Zeitung mit der Tatze.
Genau, die Zeitung mit der Tatze aus Berlin, die jetzt ja, wie hieß es noch, 1972 oder so gegründet wurde. Nee, es war 78 bei irgendeinem Kongress und dann täglich seit 1979 erschienen ist. Genau, und das war eine sehr, sehr linke Zeitung.
Ja, das kann man nicht, ja.
Sehr früh Leuten, schon auf Gleichstellung und ja, und Gleichbehandlung, ne? Also am Anfang ganz, ganz berühmt ist diese Geschichte, wo steht sie hier, dass jeder, der bei der Taz gearbeitet hat, in den Anfang der 80er 800 Euro verdient hat, egal welchen Job er dort gemacht hat. Das hat man natürlich irgendwann in den 90ern nicht durchhalten können und hat dann doch Chefredakteure ernannt und hierarchische Strukturen. Genau, und dieses Blatt kenne ich auch schon irgendwie seit ja, Ende der 90er. Hab's nicht regelmäßig gelesen, muss ich schon zugeben. Aber ich kenne Menschen, die hatten die sogar im Abo und da war die dann immer anzutreffen. Meine Nachbarin hatte die zuletzt auch noch im Abo und da habe ich es dann gesehen. Und ja, ich
hast du da manchmal aus dem Briefkasten gefischt noch, bevor
genau,
sie...
Genau.
Das war auch da die Zeitung wäre nicht gekommen.
Dann lese ich das, genau. Und jetzt wurde eine Sonderausgabe gemacht zum 17. Oktober, da ist es geschehen. Und das Besondere an dieser Ausgabe ist, dass man eigentlich keine Zeitung in der Hand hat, sondern ein Abbild einer Zeitung von jemandem, der eine Zeitung in der Hand hat. Das heißt, jede Seite ne, ist da an der Hand mit diesem Händeabdruck und wirklich jeder Seite. Und manchmal auch ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Also da sind so
abgedeckt.
Ganze Worte quasi abgedeckt. Ne? Also hier wie hier, zack. Einfach so, als wäre das nicht wichtig, was dahinter geschrieben wird. Ne? Also es ist, die letzte Zeitung erhielt nur noch Fotos aus der Redaktion, aber ganz normale Tageszeitungsartikel, ne? Die dazu entstanden ist. Und mit so einer Tageszeitung kann man auch so einen wunderschönen Lärm machen und das kann man jetzt halt nicht mehr, beziehungsweise nur noch einmal die Woche, denn es gibt ja noch die vor 3 Jahren, glaube ich, eingeführte Wochentaz, die immer am Samstag erscheint. Aber ansonsten gibt es mittlerweile eine sehr gut gepflegte App, die relativ gut bedienbar ist, wo man auch immer noch reinlesen kann in die Artikel und auch ein Abo abschließen kann. Das ist auch die Zeitung übrigens, die als die 1995 die erste überregionale Zeitung war, die alle ihre Artikel auch online gestellt hat und keine Paywall eingeführt hat, wie sie jetzt eigentlich schon gang und gäbe ist, sondern eher so ein Bezahl, was es dir wert ist. Also du wirst jedes Mal darauf hingewiesen, wenn du gerade einen Artikel gelesen hast, ne, was ist dir wert, hierfür zu zahlen. Oder wenn du drauf kommst, ein Abo abzuschließen oder halt wegzuklicken, jetzt nicht oder hab schon.
Ja. Also ein paar Hürden in den Weg zu legen. Ja.
Genau, so ein kleines Nudging, ne? Ja, und das ist jetzt die erste Zeitung, die das gemacht hat. Weiß ich gar nicht, vielleicht auch nicht die erste, aber es scheint so ein Trend zu sein, ne, dass dieses Papiermedium, wo der Aufwand, das wirklich mit einem Verlag zu drucken und auch in den Vertrieb zu kriegen, anscheinend immer teurer wird.
Ja, klar. Also und wahrscheinlich auch wegfallende Werbekunden oder einen sich zerstreuenden Markt, ne, die Konkurrenz ist in vielen Bereichen auch woanders hingewachsen oder gewandert. Ne?
Genau.
Und ist das auch, waren das die Beweggründe auch, also Wirtschaftlichkeit oder
absolut.
Hauptsächlich? Ja.
Absolut. Also vor 10 Jahren wurde das von denen schon vorhergesagt, dass es ins Digitale gehen wird. Und ich glaube 2011 haben sie es bereits vorhergesagt, dass es in 10 Jahren keine Druckzeitung mehr geben wird. Jetzt, gut, mit der Pandemie kam es jetzt ein bisschen später. Erst dazu, diesen Weg zu gehen. Aber ja, das wurde tatsächlich so genannt.
Ja, es ist schon komisch. Ne? Also man hat ja eigentlich immer, also wenn ich denke, dass eine Zeitung jetzt völlig aus dem Stadtbild verschwindet, so also aus dem Kioskbild. Wenn ich zum Beispiel, an den einschlägigen Lotto-Annahmestellen bin oder im Kiosk im Urlaub, wo es halt Zeitungen gibt oder beim Bäcker morgens oder so, ne? Supermarkt, da weiß ja, wo man Zeitungen kaufen kann. So, diese Zeitungen, die es da gibt, ne, die sind ja präsent. Wir selber haben das, die regionale Ausgabe der Westfalenpost, ne? im Abonnement. Also das gibt es immer noch schön auf Papier. Und wenn ich im Urlaub bin, wenn wir im Urlaub sind, dann gibt es natürlich die Variante, das als E-Paper weiterzulesen auf dem iPad oder so, ne, wenn man es dann mitnimmt oder auf dem Handy. Was ich immer eine völlig unpraktische Sache finde. Also ich bin gar kein großer Freund von E-Papers. Klar, wenn das alles keinen Sinn mehr macht, wenn es einfach nicht mehr so zu bezahlen ist oder dass die Zeitungen so teuer werden würden, dass man sie gar nicht mehr auch kaufen würde oder sich abonnieren würde, dann macht das natürlich auch keinen Sinn, das weiter beizubehalten. Aber ja, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich finde, na klar, man nimmt ja auch viel Platz damit weg. Man weiß nicht, wenn man sie einmal auseinandergenommen hat in ihre verschiedenen Ressorts, wie man die wieder richtig zusammenlegt. Und andererseits die Kartoffelschalen auf das iPad quasi zu schieben, ne, und dann damit in den Müll, ist auch keine Option. Aber man liest ja auch die Zeitung. Und ich finde, es ist also von der Haptik her, ich bin noch da altmodisch und ich lese lieber meine Zeitung aus Papier. So. Hat ja auch gar nichts mit Altmodischstein zu tun vielleicht, ne? Aber ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, wenn man jetzt so sagt, man sieht doch die Zeitungen, die da anwesend sind, und die Taz, die ist aber nicht mehr dabei. Also ob sie dann publizistisch auch irgendwie an Wert verliert vielleicht, ne? Wird sie auch gar nicht mehr so wahrgenommen oder dann dementsprechend auch die Meinung. Ich meine, das ist ja auch ein wichtiges Meinungsbild, dass sie quasi im Spektrum der verschiedenen Zeitungslinien ja sozusagen vertritt, ne? Also als Sprecher, als Vertreter der sehr linksgerichteten Presse, ne?
Ja. Es gibt noch eine zweite Zeitung, die sehr linksgerichtet ist, das ist ND, hieß früher Neues Deutschland, heißt jetzt glaube ich nur noch ND. Auch die haben sehr große Finanzprobleme. Tatsächlich. Die Taz hatte das ja lange auch und die haben ja dann irgendwann eine Genossenschaft gegründet, um ganz viel Geld zu sammeln, um Dinge zu tun. Und das hat ja lange Zeit noch gehalten, ne? Aber ja, ich finde es auch tragisch, dass es tatsächlich dann irgendwie nicht mehr sichtbar ist, ne? Also, und es ist so ähnlich wie das Hörverhalten von Musik. Also wenn du dir eine Vinyl auflegst oder eine CD einlegst, es ist anders als dieses verdammte Streaming, ne? Und wenn ich jetzt die Taz-App oder die Spiegel-App oder auch die Zeit aufmache, dann meist lese ich ein oder zwei Artikel und bin dann raus aus dem Ding, weil ich da keine Lust mehr zu habe. Ist kein Durchblättern wie in einer Zeitung. Ich hatte zwar auch lange Zeit kein Abo mehr von der Zeitung, hatte das früher mal gehabt, ich glaube von der Süddeutschen oder so, und die hatte ich die ganze Zeit auch gelesen. Auch noch ein sehr empfehlenswertes Blatt. Irgendwann kam so das Problem auf, es kommen Ausgaben und die liest man gar nicht mehr, weil man keine Zeit dazu hat. Ja, deswegen geht da auch so ein Trend immer mehr hin. Und das merkt die Taz ja auch, die hat die Wochentaz eingeführt. Die gibt es ja immer noch samstags auf Papier, dass es ein Wochenblatt gibt. Ne? Und so ähnlich wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die irgendwann mal sehr stark in meiner Gunst gestiegen ist, aufgrund der Qualität und der Aufbereitung, auch der grafischen Aufbereitung, aber auch inhaltlich was anderes zu bieten, als nur das zu bieten, was mir andere, ja, freie Medien im Radio oder TV, im Fernsehen halt zeigen. Und das ist so, für mich sind es immer nur phasenweise, wo ich Zeitungen lese tatsächlich, ne, und nicht durch, aber deswegen, dass die Welt sich verändert, kann ich hier nachvollziehen. Ich bin gespannt, wie es den anderen Medien gehen wird. Aber ein adäquater Ersatz sind solche Apps oder solche E-Papers nicht. Das sehe ich auch so.
Ja, gut, wir schauen mal, wie es weitergeht. Wir wünschen der Taz alles Gute, auch online. Jo. Und gut, wir plaudern ein bisschen weiter. Was haben wir denn noch etwas? Genau, wir sind ja immer noch im 40. Jubiläumsjahr. Wir haben darüber auch eine Folge gemacht, nämlich das Album Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome. Also das Album Welcome to the Pleasure Dome von Frankie Goes to Hollywood. Wir haben ja damals schon gesagt, dass es davon unzählige Versionen und Varianten und Neuauflagen gibt. Und naja, es wäre ja auch eine verschenkte Chance, jetzt zum Jubiläumsjahr nicht noch eine auf den Markt zu bringen, die das ganze bisherige also toppt. Und ich glaube, das wird ja dann wahrscheinlich auch die ultimative Edition sein. Eine Super Deluxe Edition mit, wie viel sind es? Ich klicke das mal kurz an bei JPC. Ich glaube, es sind 8 CDs.
7 CDs sind es.
7 CDs, genau.
Aber die Vinyl-Variante finde ich viel interessanter.
Ja, genau. Also Vinyl ist natürlich viel interessanter, nur auf die ganzen exklusiven Dinge die wahrscheinlich zur Hälfte jedem mal einmal hören wird und dann nie wieder, weil es tausende Demo-Versionen sind und nochmal irgendwelche Radio-Sessions und Live-Aufnahmen und der dritte Remix und Instrumentaltrack oder der vierte oder fünfte von dem gleichen Song, ne? Die CDs sind teilweise einzelnen Songs gewidmet, ne? Und dann gibt's noch das Tolle daran, auch wieder hier so ein, ja, wo sich die verschiedenen Kosmen berühren. Der gute Steven Wilson, eigentlich ein Progger und Frontmann der Band Porcupine Tree und auch sehr, sehr erfolgreicher Solo-Künstler, ne, im Bereich des Progressive Rock, wir haben schon darüber gerichtet, zum Teil Thema Visions zum Beispiel, ne, dass er für die Visions als, glaube ich, so der einzige ernstzunehmende Musiker aus dem Bereich des Progressive Rock gilt. Den feiern sie nämlich immer schön ab und so auch sein Album, das dieses Jahr rauskam. Der macht aber auch nicht nur selber Musik, sondern er ist auch ein sehr gefragter Remasterer und Remixer. Also Remixen in dem Sinne, dass er jetzt nicht Dance-Mixes macht, sondern ganze Alben neu abmischt, so dass sie den Hörgewohnheiten entsprechen. Oder dass auch so Surround-Mixes macht, hier Dolby Atmos und sowas, ne? Das gibt es nämlich auch von Frankie Goes to Hollywood auf einer Blu-ray, ne?
Ja.
Und kann ich nichts zu sagen, es wird wahrscheinlich gut klingen, aber dafür habe ich einfach nicht die Hardware. Und ich glaube auch nicht das nötige Kleingeld, mir diese ganzen super Special Editions zu kaufen, ne? 120 Ocken wollen die dafür haben.
Dann noch lieber 40 Euro für die Doppelvinyl.
Okay, schauen wir da mal rein.
Stereo das, Mix.
Der Steven Wilson Stereo Mix, genau. Wäre ja schon mal interessant, damals auf Unterschiede zu hören. Ne? Es ist die, das bekannte Cover mit den unanständigen Dingen, die da mit den Tierchen da passieren, auf ihrem Weg zum großen Phallus im Hintergrund. Und LP1, LP2 mit den bekannten Songs in der bekannten Reihenfolge, ne?
Scheint so zu sein. Aber allein wenn ich mir vorstelle, ich lege die LP 2 auf und es spielt Born to Run, dann läuft es mir jetzt schon. Muss man doch eigentlich haben.
Ach ja, das ist. Irgendwie sind die doch anders verteilt, sehe ich gerade.
Ja,
ne?
Weil irgendwie.
Ja, wir hatten noch diese vier Seiten, die auch vier verschiedene Titel trugen. Und auf LP 1, da ist jetzt Ferry Cross the Mersey mit drauf. Anscheinend auf der B-Seite.
The Snatch of Fury.
Das ist nur das Snatch of Fury, ist das am Anfang von Welcome to the Planet of Doom, wo es nur ganz kurz angesungen wird.
Ja.
Live goes live.
Fury
live.
Ist da unten.
Ja. Aber hier an Stelle 8, das ist die ersten zwei Strophen, ne, von Ferry Cross the Mersey, sind immer noch nicht so lang wie auf der B-Seite von Relax. Aber dann kommt doch nach. Na, das muss doch eigentlich, das geht doch nicht, das können wir doch nicht auseinanderziehen, weil es kommt doch nach Ferry Cross the Mersey, dieser Übergang, dieser Scouse-Dialog, sorry you left me caught at home und so, ne, und dann, but you're late as well and if you're late again, that was three times in a row und so weiter. Dann kommt, ne? Und dann kommt Born to Run. Das muss doch hintereinander kommen. Und das ist jetzt getrennt. Es hört auf mit dieser Tag. Das ist wahrscheinlich dieses kleine Gespräch am Ende der ersten LP. Und dann geht es weiter mit Born to Run auf der zweiten. Das kann man doch nicht. Also, Moment, da will ich mal genauer nochmal rein. Liebe Leute.
Was machen wir?
Warum? Da? Warum denn auch? Weil es so viel Platz war auf der zweiten Seite mit den drei Songs? Oder? Also steht ja hier gar nichts steht nur bei PC sieht man nur LP 1 und LP 2, aber nicht wie die auf den Seiten verteilt sind.
Richtig.
Da
brauchen wir doch eine bessere Quelle.
Ja. Du kannst ja mal im Hintergrund aufrufen, diese Quelle, und ich erzähle noch ein bisschen was über die, eigentlich haben wir alles dazu erzählt, also wer möchte, kann sich das mal angucken online, was da alles für schöne verschiedenfarbige CDs drin sind, und Booklet ist auch noch ein neues, ne, mit vielen Fotos und so, das ist natürlich auch jetzt bei dem 120-Ding für die Die Hard-Fans bestimmt gut. Relax, shoot it in the right direction, ja. Relax with a new Fairlight, Relax Sex Edition 3, Relax Live Video Version, also so viel Relax möchte man doch auch gar nicht am Stück hören. Egal wie kultig dieser Song ist.
Das stimmt, das kann ich an solchen Neu-Editionen nicht verstehen, dass man den gleichen Song hintereinander packt. Also, Zum Durchhören ist das ja nichts.
Nee, das ist wirklich eine, ja, verstanden als so eine Sammlung, ne?
Ja.
Also Disc 3 widmet sich Two Tribes, ne? Tribes und B-Sides. Und es fängt an, erstmal, also man hat 5 Versionen von Two Tribes nacheinander. Dann kommt nochmal War, die B-Seite, und dann nochmal Two Tribes, dann kommt noch War Number 2, nochmal wieder Two Tribes, dann kommt War und zweimal Two Tribes. Also wir haben 9-mal Two Tribes und 3-mal War auf dieser CD. Puh. Und aber, guck mal, wenn du mitsingen möchtest, Born to Run gibt es auch als Instrumental auf Disc 4.
Oh, toll. Mann.
Und bist du fündig geworden?
Nee, die nächsten machen das Listen auf 1. Auf der Steve Wilson Webseite ist überhaupt kein Listing.
Ist doch alles. Ihr merkt gerade, wir sind hier live am Recherchieren. Ist das nicht aufregend?
Mensch.
Hast du mal Discogs geguckt?
Nee, ich habe jetzt einfach nur mit Brave gesucht, aber natürlich hätte ich auch Discogs machen können.
Jetzt gucke ich mal mit Discogs hier. Vielleicht ist das ja schon da verzeichnet, bestimmt, ne? Wie heißt das nochmal, das Album? Hab's vergessen.
Welcome to the Pleasure Dome Remaster 2025.
Worüber reden wir die ganze Zeit? Welcome to the Pleasure Dome.
Das ist CD. 1 bis 27, Blu-ray.
Vinyl.
Da ist das Vinyl.
Sortieren nee, das ist nach. Das Vinyl von zuletzt vier. Hinzugekommen. So, ich bin schneller.
Ach, du kannst das doch besser bedienen.
Ja, ist aber noch nicht, ist glaube ich noch nicht da. Oder? Ach nee, zuletzt hinzugekommen. Also wir werden das herausfinden.
Eieieiei. Ja, so blind kann ich das jetzt nicht kaufen.
Nee, also. Aber es fängt immer an mit Ferry auf der T-Seite, genau, FGTH, ne? Ja. Das wäre schon ein Skandal, das kann ich.
Also bei Discogs, bei 2025 sehe ich nur die 7-CD-Edition. Tatsächlich. Und das andere ist Welcome to the Pleasure Dome, LP Blue und Green Mint von 2021 in UK.
Ja. Nun ja. Nun ja.
So ist es nun mal.
Das ist es nun mal.
Das kann jetzt nicht geklärt werden.
Nicht abschließend.
Aber der Rand ist ja da, ne? Also zwischen Tech und Born to Run jetzt hier Plattenwechsel zu machen. Also was erlauben Strunz?
Ja, genau. Gut. Also das lassen wir mal so stehen.
Das ist so angekommen.
Und was, jetzt haben wir noch ein viertes Follow-up irgendwas?
Oh, du warst on Tour. So, nein, nicht du, ja, sondern Miss Katie war on Tour.
Ja, genau. Also ich war eigentlich nur als Begleitperson da, aber ich war beim Katy Perry Konzert und das war dermaßen töfte. Also das hätte ich vorher gar nicht, was heißt erwartet. Ich meine, ich hatte schon erwartet, dass es eine super Show wird, aber die hat wirklich doch alle Erwartungen getoppt, ne? Und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Stimmung und für jung und alt und Männlein, Weiblein und alle dazwischen und außerhalb vor allem, ne, als Zielgruppe, da wurde viel geboten. Also ich sag nur Katy Perry, Leute, also ja, kann man mal sehen, kann man mal gucken.
Kannst du empfehlen. Ja, wie lange war die Show so?
Ach, die hat ganz viel gespielt, die war so 2 Stunden, würde ich sagen.
Naja. Ah, ja.
Das war so, ja, wir kennen das ja ein bisschen vom Hughes, ne, dass es so in so eine Geschichte eingerahmt wird, ne? Okay. Und sie hat dann auch, das war eine sehr hanebüchene Geschichte, glaube ich, irgendwie war sie so als Superheldin in einem Videospiel und musste irgendwie die Welt retten und hat irgendwas mit Schmetterlingen zu tun gehabt, ein bisschen kitschig war das auch, aber es war auch noch so ein Endgegner dabei, mit dem sie dann auch gekämpft hat, also quasi die große LED-Wand immer beschossen hat mit so einer riesen Wumme. Es war sehr laut, ne? Also kam immer zwischendurch diese Zwischeneinspielungen. Es ging Schlag auf Schlag, also alle Songs sind irgendwie ineinander verwoben gewesen, manchmal ein bisschen kürzer. Also hatte ich zumindest das Gefühl, das ging da wirklich sehr, sehr, sehr schnell, ne? Und es spielte sich auf dem ganzen Innenraum, ne, wie so ein Laufsteg in Form einer 8. Das war ganz praktisch, weil wir saßen ein bisschen weiter hinten und deswegen konnte man da auch ganz gut sehen, ne? Also weil das ganze, die ganze Halle wurde quasi bespielt, so, ne? Mit vielen, mit Tänzern, also ich denke mal so 8 männliche Tänzer waren dabei, eine Band, ne, also Gitarrist, Keyboarder, Schlagzeuger, Gitarristin und Keyboarderin, glaube ich, ne, also soweit ich das noch weiß, die war natürlich nicht alles nicht hauptverantwortlich für den Sound waren, ne, sondern den ein bisschen bereichert haben mit einem, ja, natürlich ein Akustikteil, muss natürlich auch sein. Das Ganze war in verschiedene Akte so unterteilt, ne, thematisch zusammengefasst. Und die wurden halt immer unterbrochen, wahrscheinlich auch wegen dieser vielen Kostümwechsel durch diese Videoeinspielung und so. Also war was zu sehen, was zu hören, war immer irgendwo was los, und einmal saß ich auf einem riesen Schmetterling oder Libelle oder sowas und flog einmal durch die ganze Halle an allen schön nah vorbei, oder sie hüpfte von Blüte zu Blüte, die wurden auch irgendwann mal aufgebaut, und das also so ein Art Bungee-Seil und es war einfach spektakulär. Also bin ich quasi nachhaltig geflasht.
Cool.
Und über die Musik, die kann man eigentlich auch, also man kann so hören, ne? Also hat viele Hits, und mir ist auch mal aufgefallen, wie viele Hits die so wirklich doch so in ihrer bis jetzt so auch so 20-jährigen Karriere dann auch hatte, ne?
Ja, da war ein bisschen was dabei.
Ja.
Fürs Pop-Ohr.
Genau, man, I Kissed a Girl, ne, kennt doch jeder.
Kennt
und,
jeder.
California Girls und so weiter und so weiter. A Roar, ne?
Ja. Ja. Richtig.
Ja, gut, dann können wir jetzt aber mal, zu dem Thema kommen, ne? Ja, eintauchen. So, du warst mal wieder in Essen, ne? Es ist schon mehrmals in diesem Jahr, nicht in diesem Jahr, seitdem wir diesen Podcast machen, immer zur gleichen Zeit im Jahr, ne? Nämlich Ende Oktober bist du dann da, Anfang November sprechen wir darüber, und da sind wir wieder, die Spiel in Essen. Und ich frage dich an, du warst auf der Spielemesse in Essen unterwegs. Wie viele Aussteller hast du dieses Jahr besucht und wie war dein Gesamteindruck?
Alter Verwalter, was ist das denn für eine Frage? Schöne Frage. Also, natürlich war ich wieder in Essen, diesmal 2 Wochen später als letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja sehr früh, Anfang Oktober. Und diesmal war es erst spät in den Herbstferien gelegt. Und diesmal war es sogar noch größer als zuvor, weil eine ganze Messehalle dazugekommen ist.
Mhm.
Die Messehalle 7, die vor einigen Jahren neu gebaut wurde. Also ich glaube 7 und 8 sind die neuen Hallen, oder nee, 6, 7 und 8. Ja, genau. Und genau, die viele alte, kleinere Hallen wurden damals abgerissen und neu gebaut. Und dieses Jahr kam halt eine Halle, in der ich letztes Jahr noch kurz vor 10 gewartet habe, bis die Tore aufgehen. Da war dieses Jahr schon.
Hast du davor kampiert?
Diesmal, ja, fast. das Ganze hatte aber direkt am Anfang den kleinen negativen Vibe gehabt, was verkacken die hier gerade? Ich war nämlich am ersten Tag da, am Donnerstag, da war das mit dem Einlass noch nicht ganz so eingespielt, denn ich bin Gruger Messe Ost ausgestiegen, also die vorletzte Haltestelle der U11. Als ich dort hochkam, konnte ich nicht wie gewohnt einfach nur auf die gläserne Wand und Eingang zur Messehalle gehen, um dann erstmal mein Jacke auszuziehen und als nächstes dann irgendwo mein Ticket kontrollieren zu lassen. Nein, dieses ganze Ticket kontrollieren haben die nach draußen verlegt und aber vorher so eine Absperrung gemacht, die auch den Weg vor der Treppe von der U-Bahn quasi betroffen hat. Das heißt, man kam hoch, konnte gerade 1 Meter gehen, da stockte und staute sich schon, und man musste irgendwie um den ganzen Bottich rum, um sich dann da anzustellen. Da dachte ich mir, Leute, das geht besser. Als ich drin war, war es fast vergessen, aber in dem Moment dachte ich, irgendwas habt ihr noch nicht ganz so optimal gemacht. Und laut Messe selbst waren es 900 Aussteller. Und das ist ganz schön viel. Ich habe mal nochmal nachgeguckt, vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, wo wir zum letzten Mal da waren, war es ungefähr die Hälfte. Ne? Also 400 bis 500. Und das ist mittlerweile schon recht groß. Aber die Verlage, die mich so interessieren, ja, es gibt so 1, 2 Verlage, die seitdem gegründet wurden und auch jetzt auch nicht Brettspiele machen, von denen ich auch schon was gekauft habe. Aber die alten Klassiker sind natürlich immer noch da. Ne?
Ja.
Und ich habe mich natürlich vorher vorbereitet, welche Verlage stehen wo. Ne? Welche in Halle 7, wo eher die Familienspiele sind. Welche in Halle 3, wo die Kenner- und Expertenspiele sind. Welche Spiele möchte ich eigentlich sehen.
Und du, ich habe ja schon ein bisschen geguckt, was du da gekauft hast. Ja, Ravensburger ist, glaube ich, auch dabei, ne? Als einer von diesen klassischen Verlagen. Ne?
Genau, Ravensburger mit seiner Kennerspielmarke Alia ist dabei. Ich habe nicht das Alia-Spiel gekauft, sondern tatsächlich diesmal mich eher ein Familienspieler Plus oder so oder Kennerspiel Light, keine Ahnung, wie man es nennt, also hingewiesen. Und ja, das fand ich gut. Was ich links liegen gelassen habe, was ich aber ganz lustig finde, weil ich die TV-Show auch ganz witzig finde. Ravensburger hat sich auch die Marke gekrallt von Wer stellt mir die Show? Deswegen gibt es da Aufsteller von Joko Winterscheid.
Ja, du hast mir dieses Foto geschickt und ich habe mir jetzt aber aufgefallen, dass es nicht der echte war.
Ah, er war aus Pappe, der Joko.
Ich habe auch die neue Staffel auch schon seit, ich glaube, morgen kommt die dritte Folge, ne? Und habe ich die letzten beiden Folgen natürlich auch gesehen, weil ich das wirklich auch das, was die Menschen im Rateteam da auch immer sagen und mit Lob nicht sparen, dass das die beste Quizshow im deutschen Fernsehen zurzeit sei. Kann ich uneingeschränkt zustimmen. Und da wurde nämlich den Verlierern auch immer schon das Spiel mit in die Hand gedrückt. Ne?
Genau, und das fand ich clever gemacht an der Stelle, dass den Wildcards, wenn sie ausscheiden, am Ende das Spiel in die Hand gedrückt bekommen. Und man muss dazu wissen, das Ganze wurde ja vor 3 oder 4 Monaten aufgenommen. Das heißt, und das Spiel gab es dann auch gar nicht. Das heißt, die werden quasi Probepressungen bekommen haben, also oder Vorpressungen von Ravensburger. Weil rausgekommen ist es tatsächlich erst jetzt zur Messe, was zusätzlich auch noch zeitgleich ist zu dem, wie es gesendet wird. Das passt natürlich auch ganz gut als Werbemaßnahme für dieses Spiel. Weil, ich meine, die Lizenz werden sich eines kosten lassen haben. Und ich habe auch ein bisschen was über das Spiel schon gelesen. Ne, das ist ja, solche TV-Shows abzubilden in Brettspielen ist ja nicht trivial.
Ne? Nee, meistens sind die Spiele auch kacke, oder?
Meistens sind die auch richtig Banane und kacke, aber ich glaube, hier hat sich ein Autor hingesetzt und hat sich Mühe gegeben, daraus ein lustiges Quiz-Partyspielchen zu machen. Und ich glaube, der erste Twist Nummer 1, was sie geändert haben, ist, dass es einer von den Mitspielern immer den Moderator spielt und derjenige, der die nächste Runde gewinnt, übernimmt die Moderation von dem nächsten.
Ja, man will ja nicht 20 Mal hintereinander das Spiel spielen, um dann die Show zu stehlen, sondern ja, das halte ich auch für sinnvoll, dass man immer innerhalb des Spiels das macht. Ne?
Man stiehlt dann nicht die Show, man stiehlt die Moderation, ne, von der aktuellen Runde. Ja.
Oh ja.
Genau, und dann werden sie wahrscheinlich auch ein paar Spielchen so gewählt haben, dass es auch im Brettspiel oder am Küchentisch Spaß macht.
Jo, ich denke, irgendwann werde ich das wahrscheinlich demnächst mal spielen. Das ist auch so ein Spiel, was man sich so gerne mal zu Feiertagen, die demnächst anstehen, uneingeschränkt, unbesehen mal so schenken kann. Und dann spielt man es halt mal in einer netten Runde. Ne?
Genau.
Ja, wie
du kriegst vorher so die Warnung von mir noch geschickt, dass es totaler Ramsch ist. Aber bisher habe ich noch nichts Schlechtes dazu gehört, aber auch keine ausführliche Kritik.
Mal gucken. Ne?
Genau. soll ich jetzt schon erzählen, was ich bei Ravensburger mir gekauft habe?
Ja, erzählen kannst du es, ja klar. Und gleich gibt es nochmal die In-Depth-Kritik, ne?
Oder? Ja, genau. Machen wir nur ganz kurz. Sie hatten ein Spiel namens Die glorreichen Gilden von Bottomville im Programm genommen, was für mich vielversprechend aussah. Ich habe es vor Ort dann auch gesehen bei einigen Spielern. Habe immer wieder auch beobachtet, wie schnell die Menschen angefangen haben zu spielen. Und danach habe ich auch gerade so ein bisschen gesucht. In den letzten Jahren, das ist so eine alte Vielspielerkrankheit, dass die Spiele immer komplexer werden, die man kauft. Weil sie auch so, die dann so viel Material haben und so viele Regeln und die halt so viel Fleisch dran haben. Aber das Problem ist, man muss sich lange einarbeiten in das Spiel und findet dann keine Mitspieler, die das Spiel mit einspielen wollen, wenn man erst eine halbe Stunde eine Regel erklären muss. Und bei dem Spiel hatte ich die Hoffnung, dass dem nicht so ist. Und das kann ich ja gleich nochmal im Detail erklären. Ich habe es nämlich heute das erste Mal gespielt.
Ach, wie schön, ja. Und eigentlich können wir ja schon einsteigen, ne? Also ich meine, du hast dir 4 Spiele gekauft.
Ja.
Und hast dir vorher natürlich Gedanken dazu gemacht, wen du besuchst und was du dir, also hast glaube ich auch eine Liste gemacht, ne, was du besonders interessant findest.
Genau, man da gibt es ja seit Jahren so dieses, die Webseite Tabletop Together und die haben da das Tabletop Together Tool, womit man entsprechend jede einzelne Neuheit für sich bewerten kann, ob die jetzt interessant ist, ob man es liked oder want oder need priorisiert. Das habe ich tatsächlich für 1300 Neuheiten getan. Zum Glück haben die auch so eine Art Badge, wo ich sagen kann, bitte alles auf Ignore stellen, wenn es nur eine Demo ist, bitte alles auf Ignore stellen, wenn es nicht auf Deutsch verfügbar ist und bitte, bitte alles auf Ignore stellen, wenn es ein Partyspiel ist. Mhm. Ja, oder auch die Kinderspiele.
Genau. Ja, gut.
Genau. Aber trotzdem musste ich dann noch durch sehr viele Spiele durchklicken und jeder einzelne Eintrag war dann auch schon verlinkt mit dem entsprechenden Eintrag auf BoardGameGeek, um sich da nochmal nähere Dinge anzuschauen.
Genau, also BoardGameGeek, diese Seite, die haben wir auch schon häufiger in dem Zusammenhang besucht, ne, und auch genannt und auch besucht. Genau. Und was ich hier gerade auch lese, du hast auch festgestellt, ja klar, das fällt einem dann natürlich auch auf, wenn man in dem Thema drin ist, ne, und jedes Jahr nach den Neuheiten quasi Ausschau hält, was so die aktuellen Themen sind eigentlich, ne? Was sind so die Trends, die in den Themen, in den Spielen verarbeitet werden?
Genau. Also grundsätzlich gibt es so den Trend schlechthin seit so ein, zwei Jahren nicht mehr. Aber es wird ein bisschen diverser. Man kann aber Dinge beobachten, ne, was so passiert. Und Thema Klima kam in den letzten Jahren so ein bisschen auf. Und auch jetzt ist es immer noch mehr Umweltthemen, mehr Tiere, die man auf den Spielbrettern sieht. Was weiterhin ziemlich gut geht, sind Geschichten aus Science Fiction und Fantasy. Und was früher eigentlich klassisch war für ein Eurogame und was es heute eigentlich fast gar nicht mehr auf dem Tisch gibt, ist das Thema Mittelalter. Das ist so ein bisschen durch anscheinend.
Vielleicht auch so Wellenbewegungen.
Ganz sicher.
Oder, ja, es gibt nicht mehr so viel zu erzählen, ne, es sind noch wahrscheinlich immer diese Handelsspiele da gewesen, ne, wo man sich irgendwelche Güter, auf Märkten und so hin und her schieben musste, ne.
Genau, sammle das, damit du daraus das machen kannst und um das zu erlangen, ja.
Ja.
Genau.
Ja, gut, und das erste Spiel in deiner Liste hier ist aus dem Pegasus Verlag.
Richtig, Pegasus Spiele, auch mittlerweile ein Riesenverlag. Recht viele auch internationale Übersetzungen erscheinen. Tatsächlich. Also, und das ist auch eine. Das ist, glaube ich, von dem Portal Games Polnisch. Ich würde es fast behaupten. Bohemian heißt das Spiel.
Das ist Polen, ich habe es gerade angeklickt.
Sehr gut. Das Ganze spielt aber nicht in Polen, sondern auch in Paris.
Ah oui.
Genau. Und das Spiel ist wirklich sehr schön gemalt, hat so Wasserfarbenoptik oder so
Aquarell, ne?
Aquarell, genau. Ich habe da keine Ahnung von Kunst.
Ja, ich auch nicht, aber ich habe das einfach mal jetzt so gedroppt. Ne?
So. Kann man so machen. Den Eindruck macht das auch sehr schön. Bei Pegasus gab es leider nur einen Tisch dazu, aber direkt nebenan war Portal Games und die hatten da recht große Aufbauten dazu gemacht. Und da habe ich mir das ein bisschen länger angeschaut, war schon ein bisschen geflasht. Also es ist ein sehr thematisches Spiel. Man ist ein Künstler, eine Künstlerin in Paris und geht seinen Gewohnheiten nach, um Inspiration zu bekommen für Werke, die man im Atelier vollbringt oder um die Inspiration zu investieren in neue Gewohnheiten oder gar Musen.
Ja. Mhm. Wenn man alles klaut was aus dem Louvre, könnte man natürlich auch machen.
Genau, das Ganze wird abgebildet durch Karten. Ne? Das ist eigentlich der Mechanismus als ein Deck-Building-Game. Ne? Also man hat am Anfang so ein Startset aus ein paar Karten davon nimmt man 4, 5 zur Hand, weiß ich gar nicht genau, und spielt 3 bis 4 aus. Ja? Und für dieses Ausspielen hat man so einen Tagesplan, ne? in dem es einen Morgen gibt, einen Mittag, einen Abend und eine Nacht, auch teilweise ein bisschen farblich hinterlegt, sodass wenn man die passenden Karten abspielt, dazu Sonderpunkte in der Nacht und am Morgen bekommt. Aber eigentlich legt man Karten zusammen, denn an den Rändern der Karten haben sie halbe Symbole. Und wenn so zwei Karten, ne, stoßweise zusammenkommen und die Symbole sich quasi vervollständigen, ist das eine Inspiration. Davon gibt es 4 oder 5 verschiedene. Ne? Und Genau, und die Musen, wenn man die später auf die Hand bekommen hat, die spielt man zusätzlich begleitend unterhalb dieser Gewohnheit, der man nachgeht. Und man kann entscheiden, ob man, wie gesagt, 3 oder 4 abspielt. Denn der 4. Platz, also wenn man nur 3 abspielt, ist für den eigentlichen Job, den man hat. Man ist irgendwo als Maler angestellt oder man komponiert für jemanden. Man muss sich immer entscheiden, ob es das wert ist oder nicht. Denn wenn man den Job nicht nachgeht an einem Tag, bekommt man eine Last beziehungsweise eine Angstkarte oder eine Problematik, die dir das Leben schwerer macht, Sammeln von Inspiration.
Was ist denn eigentlich das, also worauf läuft hinaus?
Es läuft daraus hinaus, es geht darum, daraus der berühmteste Künstler zu werden, denn mit diesen Inspirationen kannst du nicht nur diese neuen Karten kaufen, sondern auch im Atelier einen sogenannten Erfolg dir erarbeiten, ne? So das erste Werk, das du deinen Freunden gezeigt hast, zum Beispiel, das ist so ein Erfolg. Und diese Erfolge bezahlt man auch mit diesen Inspirationen. Man kann nur aber jede Runde nur einen Erfolg haben, kaufen oder nehmen. Und das Spiel endet, wenn man 4 oder 5 Erfolge hat.
Ach so, ja.
Ne? Da muss man einfach der Erste sein.
Mhm. Und der Erfolgreichste sozusagen.
Genau. Und was das Spiel noch besonders macht, ist, auf jeder einzelnen Karte steht ja so eine Gewohnheit, der man nachgeht. Man geht im Park spazieren oder mit Freunden frühstücken oder sonstiges. Oder geht nachts Liebschaften nach.
Hoi.
Und man ist in Paris. Man ist
in Paris,
man ist
in Namur.
Wir reden ja von den Bohemians.
Irgendwelche Geschlechtskrankheiten gibt es dann später dann als Hindernis dazu?
Zum Beispiel. Ja, auch das kann passieren. Wer weiß. Ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Aber es wird empfohlen, wenn man sein Tagwerk geplant hat, bevor man die ganzen Inspirationen zählt und zusammenzählt, ne, was man sich da quasi verdient hat oder an Inspirationen, seinen Mitspielern das Beste aus seinem Tag zu erzählen. Mhm. Ne, also so ein bisschen drumherum zu labern, obwohl es nichts für Spielmechanisch tut, soll das für das Spielgefühl, ne, dass wir mitkriegen, was machen die anderen eigentlich gerade.
Ah, deswegen steht da am Rand auch drauf, Games that tell stories, also, ne, auf der Schachtel. Also man muss ein paar Stories auch erzählen, also es ist so ein bisschen, um die Geselligkeit zu fördern wahrscheinlich.
Genau. Ich bin gespannt, wie das klappt. Man muss natürlich dazu auch die richtige Runde, die richtigen Spieler haben. Wenn man den einen oder anderen Spieler dabei hatte, der das, für eher hinderlich hält, dann kann man das auch komplett wahrscheinlich ausblenden und einfach nur die Inspiration zählen und vorwärts machen. Also das mechanisch spielen, schätze ich. Ich bin gespannt.
Ja. Was haben wir hier? Ich sehe gerade noch der Geek Market. Sind das die offiziellen Preise oder gibt es da hier schon Leute, die es verkaufen? Anscheinend, ne? Mhm.
Es gibt schon Leute, die es dort wahrscheinlich verkaufen, ja.
Ja, es kostet so um die 30 Euro, nehme ich an, ne, wenn man es neu kauft. Ja.
Würde ich auch sagen. Um es genauer zu bewerten, gehe ich gerne auf die Webseite von brettspiel-angebote.de und suche nach dem Spiel. Und da sagst du, der Durchschnittspreis ist 35 Euro tatsächlich.
Na, okay.
Ja. Genau. Ich glaube, so 30 Euro ist auch das, was ich bezahlt habe. Vielleicht 32 Euro. Es wäre beim polnischen Verlag günstiger geworden. Aber ich habe dann doch die deutsche Variante von Pegasus gekauft. Obwohl mich dieser Pegasus-Stand mal ziemlich nervt. Auch ein anderer Trend, ein kurzer Exkurs. auf der Messe, große Verlage bringen ihre eigenen Shops mit. Und dann bauen die keinen Messestand, wo man dann Tische hat, sondern einen Stand daneben, der quasi Wände drumherum hat. Und man muss eine Schlange bilden, um in diesen Shop reinzukommen. Und da gibt es einen Eingang und einen Ausgang.
Ja, also ein Store im Store. Also ein
Store in der Messe. Genau. Und das ist bei Asmodee ganz schlimm. Das sah so aus, als würde man da eine halbe Stunde warten. Und bei Pegasus, die haben nicht so einen Store, sondern die haben einen Stand, der Richtung Gang aufgeht, aber der ist so breit, also mit all dem Programm, dass sie so einen ganzen Block quasi belegen und die Leute, die dort kaufen wollen, weil dort gibt es viel zu kaufen und viele verschiedene Dinge zu kaufen, die reihen sich dann nebeneinander und dann nochmal in den Gang rein.
Okay.
Weshalb es da immer zum Stau kommt, wegen dieser Konstellation. Also ich hoffe, dafür findet man irgendwann noch eine andere Lösung, aber so wie sie es diesmal gemacht haben, dass es genau der Mittelgang ist, wo am meisten los war, fand ich bei Pegasus wieder tierisch nervig. Aber ich habe irgendwann einen Zeitpunkt gefunden, wo ich mich dann doch da angestellt habe, um das Spiel und eine Erweiterung von hier die Flüche für The Veil of Eternity zu kaufen. Ein Spiel, von dem ich letztes Jahr schon erzählt habe.
Das kann sein. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht jedes einzelne Spiel, das wir hier besprochen haben, von den vielen Tausenden, noch präsent.
Okay.
Ja, gehen wir weiter. Jetzt sind wir, glaube ich, bei Ravensburger angelangt.
Jetzt kommen wir zu Ravensburger und haben ein Spiel, in dem wir in einem Dorf sind, das keine Einwohner hat, aber einen König. Und der König möchte, dass wir Leute quasi für unser Dorf werben.
Und das klingt aber wieder sehr nach Mittelalter, oder?
Das klingt nach auch Fantasy-Mittelalter, wobei das sehr jede Figur eher ein Tier ist, was vermenschlicht wurde. Wie nennt man das?
Anthropomorph.
Ja, Anthropomorph, genau.
Also da sehe ich schon einen anthropomorphen Frosch.
Genau, zum Beispiel. Auf dem genau. Und die gehören gewissen Gilden an und von diesen Gilden gibt es immer drei verschiedene Wesen, beziehungsweise dann noch die eine Dorfgemeinschaft, wo es die Gelben, von denen es ganz viele gibt, weiß ich, 10 verschiedene oder so. Insgesamt sind im Spiel bereits schon 25 verschiedene Karten dabei mit den Wesen und den entsprechenden Effekt und jede Karte gibt es 12 Mal im Spiel.
Das ist aber nur ein pures Kartenspiel, auch wieder, ne? Also ohne Bridge, also kein Boardgame, es ist ein Cardgame.
Das ist ein Cardgame. Das ist auch so ein Trend, habe ich überhaupt irgendwas. Also bei mir ist alles kartengetrieben, was ich heute erzähle. Tatsächlich. Es gibt zwar letzte Spiel, was ich erwähne, da gibt es halt jeder so ein großes Tableau vor sich, aber letztendlich geht es um Karten, die man darauf positioniert. Genau. Und hier geht es auch um Karten. Und zwar dann ein daraus, ne, aus 9 von diesen 25 Wesen macht man dann einen gemischten Nachziehstapel. 8 bis 9. Ich glaube, mit 2 Spielern sind es nur 8 Wesen, damit der Stapel nicht ganz so groß ist. Und genau. Und bei dem Spiel geht es letztendlich darum, Karten auf die Hand zu nehmen. Ne? Also in jedem Zug muss man 2 Karten ziehen. Dafür gibt es einen Markt von 5 Karten, die ausgelegt sind vom Nachziehstapel. Und der wird immer aufgefüllt, sobald eine Karte davon genommen wurde. Oder man nimmt eine Karte vom Nachziehstapel. Genau. Und dann, was man tun darf, man darf Sets von Karten ausspielen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Rommi, dass man die ganze Zeit versucht, mehr von einer, viele von einer Farbe zu bekommen.
Naja, ja? Okay.
Und wenn du eine Karte ausspielst, gibt das am Ende nur 1 Punkt. Wenn du 7 oder mehr von einem ausspielst, gibt es 17 Punkte. Ne? Und dazwischen ist so die Relation. Ne? Also ich glaube, 3 Stück sind 5 Punkte oder so. Ne? Das geht dann so leicht rauf.
Ja.
Und genau. Und viel mehr tut man eigentlich nicht. Jede Karte hat noch so einen Effekt. Dann kriegt man entweder Knöpfe, aus den Knöpfen kann man wieder was machen, noch einen Zug machen oder so Geschichten. Aber ansonsten ist das sehr fluffig und schnell hingespielt. Am Ende deines Zuges muss man nur kontrollieren, dass man nicht mehr als 7 Karten auf der Hand hat. Alles andere darüber muss man abwerfen. Und der nächste Kniff ist, bei den Rommi-Sets ausspielen. Und da passt der Vergleich zu Rommi nämlich nicht. Man darf keine Karten anlegen. Das heißt, wenn du ein Wesen einmal ausgespielt hast als Set,
ist weg. Dann ist quasi kaputt.
Ja, du spielst die, wenn du die nochmal ausspielst, spielst du die daneben als neues Set. Aber am Ende, wie bei den 7 Handkarten, darfst du jedes Wesen auch nur einmal als Set ausgelegt haben. Dann musst dich also für eins der Sets dann entscheiden, wenn du es nochmal ausgespielt hast und auch abwerfen.
Ah ja, okay.
Genau. Es gibt natürlich Ausnahmen von dieser Regel. Und die stehen auf den Karten. Ne? Karten, die erlauben, man darf doch was anlegen. Oder wenn man X-Karten ausspielt, darf man X-Karten nachziehen oder X-Knöpfe nehmen oder X-Karten anlegen oder verschiedene Karten an verschiedenen Wesen anlegen. Oder so, ne?
Ach so, ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Strategie und so eine kleine Zufallskomponente, ne? Ja. Die das Ganze dann ein bisschen interessanter machen, ne? Und den Spielvorgang so ein bisschen beeinflussen. Dass das bestimmt doch ein spaßiges Spiel ist.
Genau, war es auch. Wir haben es heute gespielt und wir hatten, hatten erstmal unsere liebe Mühe zwischendurch. Ah, wie ist die Regel hier wirklich gemeint? Weil die Regel ist sehr kurz, ne? Die ist nur auf 3 Seiten. Man könnte bei jeder nochmal einen Almanach machen, wie ist jedes Wesen gemeint. Das haben sie leider nicht dabei gemacht. Aber dann war es sehr fluffig runterzuspielen und das macht schon Spaß, weil wir haben 2 Runden gespielt und wir haben sie jeweils mit unterschiedlichen Wesen gespielt, also in andere Sets oder andere Kombinationen, die ausgelegt sind, ne, was dann auch andere Effekte gibt. Das ist nett und ich bin auf die nächsten Runden gespannt, aber ich meine, 6 bis 7 von 10 Punkten kriegt das locker von mir, das Spiel.
Ich habe gerade die Vergrößerung angeklickt, hier der ganzen Kartensets auf Board Game Geek. Ja. Viele Fotos gibt es da nicht, aber ist auch nicht viel zu zeigen.
Ist auch sehr neu.
Gefällt mir gut vom Zeichenstil. Ne? Es ist so moderner Comic-Stil, ne? Aber auch sehr, ja, sehr, sehr ansprechend. Unterschiedliche Charaktere. Da haben wir zum Beispiel Bob, den Schleim. Und irgendwie, das sind jetzt irgendwie die englischsprachigen Dinger hier drauf. Weiß nicht, ob die dann auch auf Deutsch so heißen. Gil, ja. The Fisher, also Gil heißt ja Kieme, da passt ja, ne? Und Jack, The Harvest Spirit, also so ein Pumpkin-Menschen.
Ne? Ah ja, der Pumpkin-Mensch hat bei uns auch mitgespielt. Hm. Der ermöglicht es dir, wenn du ihn ausspielst, x verschiedene Karten anzulegen.
Ah ja.
Genau. Und in der Regel haben wir auch schon einen redaktionellen Fehler gefunden beim, Suchen einer Karte. Merkten wir, Moment, da steht in der Regel noch der französische Name. Der wurde nicht übersetzt. Aber auf der Karte war er natürlich übersetzt.
Also, dann konnte er es nicht finden, ja.
Deswegen haben wir die Karte nicht gefunden, ja. Aber durch irgendwie kombinieren, und es kann ja nur einer von den 3 sein, weil jede Farbe nur 3-mal da ist, abgesehen von den gelben, haben wir sie dann doch gefunden. Und per, per Tippex wurde dann die Regel heute schon korrigiert.
Ah, ja, ja, gut. Ist schon mal button will.
Was habe ich gezahlt? Ich habe, glaube ich, 29 Euro gezahlt. Hier habe ich noch die Rechnung tatsächlich. Eigentlich kostet das Listenpreis 25, aber Ravensburger hat alles 20% reduziert verkauft. 28 Euro. Ne? So steht es geschrieben.
25 Euro nicht mehr als weniger als 28 Euro?
Ja, du hast recht. Nee, es kostet 35 Euro Liste.
Ah.
Und sie haben es für 28 verkauft.
Ja, ja, das ist, klingt mehr nach gutem Deal.
Im Ravensburger Pop-Up Store.
Ja, ja.
Genau so ist es.
So, Ravensburger Pop-Up Store. Das heißt, Ravensburger ist hiermit abgehakt.
Ja.
2 Spiele, einmal die Knöpfe und auch nochmal der Joko wurden besprochen. Jetzt geht es den Reichen an den Kragen.
Jetzt geht es den Reichen an den Kragen, richtig. Denn wir spielen ein internationales Spiel. Ich habe es auch gerade nochmal hier liegen. Jetzt kann man es mal ganz mal schön zeigen. Sehr schön rot. Ne?
Oh, da geht es auf die Barrikaden.
Genau. Und wir,
was ist das aus dem Taz-Verlag?
Ja, yeah, ja. Und sie rufen dort Tax the Rich.
Ja.
In Allion Verlag. Von Christian A. Österbey. Das Video von ihm hatte ich auch verlinkt unten, ne? Den Typen, den man in diesem Video sehen kann. Das ist er tatsächlich selbst auf der Messe, wie er das Spiel vorstellt. Und das ist ein Stichspiel. Stichspiel. Was fällt dir zu Stichspielen ein?
Ja, Hieb- und Stichwaffen fallen mir da ein.
Im Amerikanischen redet man von Trick-Taking-Game. Dann ein Stich ist dort ein Trick. Und Karten werden verteilt an alle Spieler. Dann gibt es eine Beat-Runde. Was glaubt man, wie viel Stiche bekommt man? Ne? Das werden 12 maximal verteilt. Und legt dabei auch noch die Trumpffarbe fest.
Ja.
Wobei, wenn jemand also sagt, ich schaffe sechs grün, dann kann jemand sagen, nee, ich schaffe sechs rot. Das ist dann höher.
Ja, ja. Also pro Kann quasi.
Pro?
Pro Kann?
Ja, so ein bisschen Pokern, so bieten wie in Skat, ja, vielleicht auch so.
Ja, genau, ne? So, ja, das sind alles so die Spieler, die kenne ich gar nicht, so Skat und so. Also Mauba hat es bei mir aufgehört. Ne?
Ja, macht nichts. Ich kann Skat auch nicht. Oder bei Doppelkopf oder so. Oder ja, Bridge. Sowas.
Okay, dann. Was ist Romy kann ich noch und aber.
Genau, aber hier geht es um ein Stichspiel tatsächlich, also wo, wenn man es spielt, jeder eine Karte auslegt, einer gibt vor und alle anderen müssen bedienen. Ne?
Ja. Ja, okay, ja, das.
Dieses Phänomen, was man bei Klammern auch hat.
Ja, das habe ich schon auch wieder ausgeklammert aus meinem Gedächtnis.
Eieieiei. Und vorher legt man halt die Trumpffarbe fest und in diesem Spiel, das ist jetzt die englische Ausgabe, die ich hier habe, musste ich mit Schrecken feststellen, dass Trumpf auf Englisch Trump heißt.
Also hast du dann das Trump-Spiel.
Ja, ja. Und die Trumpffarbe ist der Trump-Suit. Also der Trump-Anzug.
So, was der so anzeigt. Und das ist orange, die Trump-Farbe.
Zum Beispiel, ja. Wie auch immer. Man spielt's, also man das diese Bieterei mal hinter sich hat, sagt einer, der das Bieten oder den Trumpf festgelegt hat, noch eine Karte, die er selbst nicht auf der Hand hat, und wählt damit quasi seinen Verbündeten in der Runde. Ne, derjenige, der diese Karte hat, zeigt die Karte, ja, ich habe die 10 blau, ne, das gibt es 12, und dann wissen die beiden, alles klar, wir müssen gemeinsam Trümpfe bekommen. Ne, um die Zahl zu erreichen. Denn wenn man es nicht erreicht, kriegen die anderen die Bonuspunkte, die halt nicht zu diesen Verbündeten gehören. Und ansonsten gibt es hier einfach Karten von 1 bis 12, wobei es gibt, glaube ich, auch sowas wie eine 3,5. Und jede Zahl ist auch einem Menschen zugeordnet oder eine Art Menschen. Denn wir spielen ja immer noch ein kommunistisches, sozialistisches Spiel. Das heißt, wir fangen mit der 1 an, das ist the poor. Ja, der arme Mann. Als auch bei 2 kommt dann direkt die Mutter. Ja. Geht dann weiter über den Bauarbeiter oder Arbeiter. Oh, 3,5 wird dir gefallen. Das ist also nicht ohne Grund irgendwo dazwischen einsatziert. The teacher.
The teacher, okay.
Genau.
Ja, also das zeigt mir wieder, an welcher Position ich hier stehe. Ja. Es kommen noch ganz viele über mir.
Und die Bohemians, also The Artist, ist schon über den Lehrern, ne?
Ja.
Genau.
The New Bohemians.
Ja, und dann geht's schon weiter mit The Journalist, die 5. Und einige von diesen Karten, wie die hier, hat zum Beispiel ein feministisches Revoluzzer-Symbol.
Was, ein feministisches Revoluzzer-Symbol?
So ja, die feministische Revolutionssymbol.
Achso, der sehe ich da. Das ist so eine Faust im Kreis des Feminist, also des
Feminin.
Weiblichen Symbols.
Ja, genau, Symbol. Genau. Und Le Pour hat zum Beispiel die rote Flagge. Das ist halt auch die andere Revolution. Und die sozialistische Revolution, die man anzetteln kann. Und zwar, wie zettelt man das an? Also wenn man während des Spiels, man spielt erstmal ganz normal das Stichspiel, ne, der den Stich gewonnen hat, also die höchste Zahl letztendlich gelegt hat, ne, von der, die zu bedienen war, bekommt den Stich. Und die zählt man ja letztendlich und die zählen was. Und wenn man auf der Hand plötzlich nur noch rote Karten hat, was die kleinsten sind, also mit den roten Flaggen, dann kann man die zeigen und sagen, ich rufe die sozialistische Revolution aus. Und ab diesem Moment sind die kleinsten Karten die höchsten und die obersten Karten die geringsten Werte.
Ah ja, das ist ja wirklich ganz schön, also gut nachvollziehen, so zu vollziehen vom Prinzip her, dass dann auf einmal die zum Losen eigentlich Geweihten das Blatt wenden können, ne?
Genau. Und so genau können das auch die Feministen, wenn man nur noch Feministen auf der Hand hat, dann kann man die feministische Revolution ausrufen. Und dann sind alle weiblichen Figuren, und das sind auch weibliche Figuren, die nicht Feministen sind, aber auch die sind dann plus 10 wert.
Ah ja.
Also statt, dann ist sie die Wissenschaftlerin, die zum Beispiel eine 7 ist, die ist dann plötzlich eine 17.
Ah ja.
Ja. Und so spielt man dann nach der Revolution, es kann pro Runde nur eine geben, eine von den beiden, spielt man die Runde zu Ende.
Ja.
Und erzählt dann am Ende, wie viele Teile es waren. Genau, da gibt es noch kleine Regelkarten, die jede Runde so ein bisschen verändern können. Die kenne ich auch noch nicht, sind 13 Stück davon.
Ach, das sind die drin. Mit diesen Berufen da?
Genau, das sind so Berufe. Richtig. Und ja, ganz clever sind auch, wenn man die Stiche sammelt, die Rückseite von jeder Karte sehen immer so aus, haben so ein Dollar-Symbol.
Mhm. Ja.
So, dass man quasi Geld sammelt. Und die Nummer 12 ist der Präsident, die höchste Karte.
Mhm.
Wobei man in diesem Spiel nur inkompetente Leader hat.
Ja, das kennt man ja auch aus.
Was so viel heißt.
Anderen Bereichen.
Genau. Was so viel heißt, dass mit den Karten darf man nicht ausspielen.
Mhm.
Also nicht den Stich einleiten.
Ja.
Sondern erst spielen, wenn man dazu berufen wird. Ja.
Ah ja, da hat man jetzt hier irgendwie noch solche Zusatzaufträge, ne? Bei dem, weiß ich, der, was haben wir denn hier noch? Der Narzisst. Wenn der Narzisst, when scoring, pass one trick to the opposing team for every two influences you have collected. Ja gut, dann muss man wahrscheinlich im Spiel dann mal gucken, was das genau bedeutet.
Genau, oder Mother ist auch extra Regel, counts as an extra trick. Das heißt, wenn du mit der Mutter gesammelt hast, ist das eine Trickkarte, einer mehr. Ja, ist, also finde ich ganz schön.
Ja, das hört sich interessant an, würde ich sagen.
So eine Art von Spiel, muss man die richtige Runde haben. Heute hatten wir eine Person mit in der Runde gehabt, die wir noch nicht kannten. Und ich dachte mir, ja, vielleicht sind wir vorsichtig mit unseren links-grün versifften Einstellungen und spielen etwas Unverfängliches und gehen das mal nach Bottom will.
Ja gut, aber ich glaube, das Spiel, das ist ja einfach nur dieser Überbau, ne, dieser thematische, der es ermöglicht dann dieses Spiel. Das ist ja eigentlich ganz, ganz, ganz witzig, ne, dass man diese Revolution, die feministische Revolution ausruft. Und ich glaube, das kann man unabhängig von der Einstellung der Mitspieler auch einfach spielen.
Ja, da hast du noch nicht die Kommentare auf Boardgame Geek gelesen.
Echt?
Also da gibt es schon einen oder anderen, die sagen, diese Ideologie in your face, das ist doch kein Spiel mehr.
Ach so, na gut, okay, wenn man es so sieht. Ja, okay, ach, 14 ja. Wird vorgeschlagen.
Boah, ich glaube, was habe ich dafür gezahlt? 19 Euro. Ich meine, für ein reines Kartenspiel könnte man sagen, viel zu viel Geld, aber man darf Spiele nicht nur am Wert des Materials messen, sondern auch den tatsächlich, was es kostet, das zu entwickeln und jetzt zu vermarkten.
Ja, wenn da noch nicht so ein Riesenverlag hintersteht, ne?
Genau. Apropos Riesenverlag, Albion bei Österby, der Typ packt irgendwie, gründet mehrere Verlage und packt seinen Namen immer noch hinten dran. Ließ sich vermarkten in einem Stand, der daneben war, der IPA hieß. Und dachte, Moment, Bierchen?
Gibt's da Bier?
Lecker Bierchen? Nein, es stand für Independent Publisher Alliance. Das heißt, viele kleine Verlage, die dann auch in der Nähe dann ihren Stand hatten, haben sich zusammengetan und haben das Gleiche gemacht wie die anderen Großen, haben einen großen Shop gebaut. Und am Anfang dachte ich mir, ich stelle mich jetzt eine halbe Stunde an. Aber dann am Ende habe ich mich, weil ich dachte, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und eigentlich finde ich dieses Spiel ganz witzig. Ich stelle mich da jetzt an und habe eines der letzten Spiele, die da noch im Regal standen, erwischt. Wobei ich glaube, im Lager hätten die noch eine Menge gehabt. Aber es war schon relativ aufwendig, an dieses Spiel ranzukommen. Ne? Also ich habe gerade über Pegasus gerantet. Das war viel schwieriger, das Spiel zu bekommen. Ne? Da 20 Minuten in der Schlange zu stehen.
Ich sehe gerade bei den Top-Spielen aus dem Verlag gibt es auch eins mit dem schönen Titel Sparks.
Oh.
Hat aber nichts mit musikalischen Brüdern zu tun, sondern mit einer Fabrik, in der man Roboter bauen soll.
Ah. Das
hat 7.1 als Bewertung. Und,
nicht schlecht.
Sieht auch ganz interessant aus. Boah, muss man mal vielleicht mal genauer reinschauen.
Es gibt so viele Spiele. Das ist irre. Ein Spiel, was ich auch unbedingt haben wollte, weil ich das von der Idee auch ganz cool fand, spielt in der Zukunft. Die Erde ist, oder wenigstens Schottland ist untergegangen und man muss es neu aufbauen. Und man macht das einfach nur mit Plättchen legen und irgendwelche Verknüpfungen und das ist total simpel zu spielen. Das ist eine schöne Karte von verschiedenen Sechseckteilchen, die man da eine schottische Karte vor sich hat, von Rainer Knizia das Spiel. Aber leider wurde es nicht zur Messe fertig. Es steckt noch in irgendeinem Übersee-Container und war nicht leider noch nicht angekommen. Mhm. Rebirth heißt das.
Ausgerechnet Schottland.
Ja, wobei es gibt noch eine zweite Variante und auf der Rückseite ist Irland.
Ach so, ich hätte es Holland vermutet.
Ha. Ja, keine Flut. Apropos Flut, wir könnten mal uns in die Fluten schmeißen.
Was, du willst ins Wasser?
Ins Wasser.
Ach so, es gibt ein Fischspiel.
Fischer. Ja.
Ein Fischspiel. Flossenschlag. Interessant. Das finde ich, wenn ich also, so ein Spiel sehe, ne? Würde ich jetzt einfach sagen, interessiert mich jetzt erstmal überhaupt nicht.
Ja.
Ein Spiel mit einem Fisch drauf.
Das stimmt. Aber zum Glück gab es ein ähnliches Spiel vor 6-7 Jahren schon. Von der Elizabeth Hargrave. Das nannte sich Flügelschlag.
Ah ja.
Da ging es um Vögel.
Ja.
Und zwar Vögel, die in drei verschiedenen Bereichen nisten. Entweder im Wald oder im Feld oder am Wasser.
Hm.
Wie so Enten, ne?
Ja, so. Gibt ja viele, viele verschiedene vogelartige Tiere. Also
ja.
Huhnartige Vögel und so.
Genau. Das Originalspiel war damals sehr stark mit amerikanischen Vögeln, wo man doch überrascht ist, wie wenig amerikanische Vögel man hier kennt.
Ich kenne auch nicht viele deutsche Vögel.
Ah,
Spatz kenne ich noch. Den Spatz vom Wallraffplatz, das ist
es. Den Spatz, den kennst du. Und, und die Meise, die Blaumeise und das Rotkehlchen. Ja,
Rotkehlchen kenne ich jetzt so
nur auch erkennen. Die Taube.
Eichelherr, der macht viele Radau, habe ich ja. Ja, die gut. Das. Die Taube, die Gemeinde aus der Stadt, die kann ich natürlich noch. Natürlich. Aber wenn man jetzt irgendwo mal welche hört oder so. Und dann,
den Halsbandsittich, den Alexandersittich, alle in Köln ansässig.
Sittiche, sind die nicht eigentlich so im Käfig ansittig?
Nicht ansässig. Diese papageienartigen Vögel, die sich hier im Rheinland breit gemacht haben.
Schräge Vögel.
In großen Scharen. Da hatte auch der Marc Benecke, seiner Zeichen ehemaliger Bürgermeisterkandidat
von Köln. Achso, der im YPSF die...
Exakt der. Der hat mal ein schönes Video zu den Halsbandsittichen am Rhein gemacht, falls du dir das mal anschauen möchtest. Der steht nämlich unter dem berühmten Baum und erzählt davon.
Ja.
Nun gut, aber wir wollen gar nichts über Vögel erzählen.
Mhm.
Das passiert bei dem Spiel aber leider. Sondern über Fische. Und genau. Und in dem Spiel geht es, getrieben von Karten, um viele verschiedene Fische. Und die zum Beispiel so aussehen. Der Atlantischer Bonito.
Ja. Ich weiß, in Dahme, da wo wir immer in Urlaub hinfahren, ne, da kann ich aus frühester Kindheit mich schon daran erinnern, dass da irgendwo so Schautafeln mit verschiedenen Fischen, die es in der Ostsee gibt, die war damals schon so richtig verbleicht oder verblichen von der Sonne. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber da kann ich mich nicht mal an die einzelnen Fische erinnern. Aber ich sah einen Fisch aus wie der andere, weil die alle nur so diese komisch bläuliche Farbe hatten. Jo. Vielleicht war der auch dabei.
Genau, dabei sind 125 Fische. Für jede Karte gibt es nur einmal.
Ach so, okay. Und eine Schale, mit so eine muschelförmige Schale mit so kleinen gelben und roten Holzfischen oder so.
Ach so, ja, die Schale habe ich nicht, aber man konnte auch so Goodies kaufen, aber genau, so Markern aus Eiern, Jungfischen und Schwärmen. Ne, wenn so drei zusammen sind, drei Jungfische, dann nennt man das einen Schwarm.
Mhm. Und das stimmt. Hier sind so die Einzelfische und die roten sind die zusammen. Aber die sind hier, sind die so plastisch so irgendwie. Ne?
Ja, die
aber
gibt es auch plastisch für 20 Euro extra zu kaufen.
Ach so.
Das habe ich mir mal gekniffen.
Mhm. Das steht hier nirgends. Oh, ist einfach so schön als auf dem Bild. Als
ob man
das
als Bild kriegen würde.
Nein.
Genau. Aber es geht darum, hier jetzt in diesem Fisch, in diesem Schönspiel Fische zu entdecken und dann durch die Aktion Tauchen Aktionen auszulösen.
Mhm.
Ja, und das Schöne an dem Spiel ist, es ist ein bisschen einfacher als Flügelschlag, tatsächlich von der Schwierigkeit, dass man pro Runde eigentlich nur die Auswahl hat zwischen zwei Aktionen.
Ja.
Und da, das macht man 6 Züge lang pro Woche. Um das ganze Spiel spielt man 4 Wochen. Ja, und pro Woche gibt es eine Wertung. Mhm. Genau. So nennt sich das. Man könnte es auch Runde nennen, aber sie nennen das halt, ne?
Achso, man macht das nicht wirklich. Ah ja, im Spiel sozusagen.
Im Spiel macht man
das 4 Wochen.
Ne? Genau, da gibt es einen Plan, den man auch variieren kann, indem man hier so einen Wochenplan hat. In der ersten Woche wird das gewertet, nämlich hier die Eier und die Jungfische. Und in der zweiten Woche werden die vollen Fischreihen, also 3 Fische nebeneinander, gewertet. Kriegt dafür jeweils 2 Punkte. Ne? Jeweils 1 Punkt pro Ei oder pro Jungfisch. Hier kriegt man nochmal für die Schwärme Punkte, 2 Stück. Und dann gibt es die Endabrechnung. Mhm. Genau. Jeder Fisch selbst hat einen Wert. Hier der hat zum Beispiel 8 Wert.
Ja. Wie heißt der? Kannst du mir kurz mal vorlesen? Ah ja,
der Achter ist der falscher Marderhai.
Falscher Marderhai? Ja. Auch so ein Imposter.
Auch so, genau. Und der hat hier oben links so Kosten, um die auszuspielen. Um die auszuspielen, muss man nämlich einen Jungfisch aufgeben und eine andere Karte, einen kleineren Fisch, fressen.
Ja, die kleinen werden von den großen gefressen. Ja.
Genau. Und jeder Fisch hat da unten eine Flosse, die ganz ausgemalten, das sind die größten Fische. Dann gibt es so die gestrichelten, das sind die mittleren. Und dann gibt es kleine Fische, die haben dann nur, das ist glaube ich so ein mittlerer Fisch tatsächlich.
So ein Fisch? Das sieht aus wie so ein, weiß ich gar nicht.
Sepia oder sowas. Das war ein gesichtsloser gesichtsloses Bärtmännchen.
Das ist ein gesichtsloses Bärtmännchen. Aber Gesicht, was, wie schimpfst du mich?
Der sogenannte gesichtslose Fisch wurde ehemals 1878 von der HMS Challenger erfasst und erst 2017 wiederentdeckt. Also ganze 200 Jahre später fast. Nee, 150. Fische,
ja.
Ist es ein Tiefseefisch? Ja. Der muss ganz, ganz unten gesetzt werden. Das ist dieses Symbol hier auf der Seite.
Deswegen sieht man ihn auch so selten.
Genau. Und jeder Fisch hat nochmal so einen kleinen Flavortext, ne, der eigentlich zum Spiel nichts beiträgt. Aber wenn man mal Langeweile hat, kann man die auch mal lesen.
Ach so, ja.
Genau. Und jeder Spieler hat vor sich einen Spielplan, auf den schon ein paar kleine Fische abgebildet sind. 3 Stück. Und er sieht ungefähr so aus.
Ich sehe ihn ganz gut. Und ich habe ja auch von Board Game Geek diese Großansicht gerade auf, in der man sieht hier, wie 4 Spieler nebeneinander sitzen oder an einem Tisch sitzen und diese Dinger vor sich haben.
Sehr gut. Ja. Und da ist auch schon das Ei-Symbol drauf. Da startet man am Anfang schon mit 2 Eiern. Nämlich auf dem Glaskopf Grenadierfisch und auf dem Blaustreifen-Grundel. Und hier in der Mitte ist irgendwo schon ein Jungfisch. Zu dem komme ich gleich nochmal. Also, jede Runde, wie gesagt, nur 2 Aktionen, die man auswählen kann. Entweder kann ich einen Fisch ausspielen. Da gibt es so einen Markt, ne, aus dem kann man sich Fische aussuchen. Man hat keine Handkarten, sondern man entweder hat man die gekauft oder man hat sie eben nicht. Ne? Und das Einzige, was man haben kann, ist einen eigenen Ablagestapel, dass man zwischendurch Karten ablegt. Denn es gibt so Aktionen, dass man Fische zurückbekommt vom Ablagestapel. Genau. Und genau, man spielt die Fische aus, entweder oben im Tageslichtbereich oder im Dämmerungsbereich oder in der Tiefsee. Oder man schickt seine Figur in eine der 3 Spalten auf Tauchgang. Und pro Bereich kriegt man da entsprechende Aktionen. Also in der linken Spalte ist das so, das sieht man so blaue Karten. Und blaue Karte heißt, man darf eine Karte ziehen für seine Auswahl. Und in der Mitte gibt es, glaube ich, Eier. Zu denen kann ich jetzt kommen. Jeder Fisch kann einmal ein Ei haben. Und so eine kleine Evolution, denn in der dritten Spalte, wenn man da tauchen geht, lässt man Eier schlüpfen zu Jungfischen.
Ah ja, ja, ich sehe es ja gerade auch auf der Seite, genau.
Genau, man kann alles machen. Genau, man kann Jungfische dann auch bewegen durch eine Aktion. Und wenn drei Jungfische auf einen Haufen plötzlich sind, auf einem Fisch, dann bilden sie einen Schwarm. Und dann, so ein Junghai ist, Jungfisch ist ein Punkt wert. Wenn man einen Schwarm von drei Jungfischen gebildet hat, ist es ein Schwarm, das sind 6 Punkte.
Ah ja, guck.
Genau. Genau. Es kann aber auf einer, ich glaube, auf einer Karte können nicht mehr als, können nicht 2 Schwärme entstehen oder so. Irgendwie so, hast du so eine Art zweiten Ebene des Spiels. Ne? Ja. Genau.
261 Bilder haben die hochgeladen. Sind die denn wahnsinnig?
Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, man sieht ja auch, da gibt es diese Deluxe Edition, ne, mit den Holzfischen und diesen richtigen Eierchen als Kügelchen.
Verstehe.
Was du als nur als Pappkarten hast.
Ja. Genau. Das habe ich nur als Pappkarten, genau. Und ja, diese Fotos, die man sieht, das ist nicht irgendwie gezeichnet oder so. Das sind fotorealistische Abbildungen von diesen Fischen.
Von den Fischen, ja.
Angegeben ist auch mal die exakte Größe eines Fisches, obwohl die auch nicht, nicht zum Spiel beitut. Ne?
Genau, also man kann so ein bisschen auch sein Wissen über Fische für die nächste Cocktailparty erweitern. Genau. Ich sehe da zum Beispiel auch auf dem Bild irgendwo so einen Clownfisch. Den erkenne ich, da kenne ich den von diesem Film. Findet Nemo.
Ja, genau. Der ist auch dabei, natürlich. Oder der hier auch sehr bekannt. Palenten Doktorfisch.
Der Dory. Ach, das ist der andere, das Dory.
Genau. Dory kann man nur ausspielen, wenn man 2 Eier hat.
Na ja, interessant. Blöd, wenn man also Dory ist auch auf der Packung drauf, sehe ich gerade. Unten links so.
Ah ja. Genau. Ich habe das jetzt schon 2-mal solo gespielt. Und
ach so,
dieses Management, wann habe ich Eier? Und da habe ich noch Eier oder wozu brauche ich die eigentlich? Das ist schon ein bisschen tricky. Weil ich manchmal gerade die aus den Eiern Jungfische habe schlüpfen lassen und im nächsten Zug merke, ah, jetzt hätte ich gerne einen Fisch ausgespielt, aber der braucht jetzt 2 Eier. Also erstmal tauchen gehen, um wieder Eier zu besorgen.
Ja, gut, das klingt logisch, ja. Und wann ist das Spiel, also wie ist das Spiel zu Ende? Wann steht da ja 45 bis 60 Minuten ungefähr? Also ein bisschen mehr braucht man schon.
Genau. Genau, man braucht ein bisschen Geduld. Man spielt es auch alleine eine Stunde ungefähr. Wenn man alleine gibt es noch so ein Automa. Automa, der italienische Begriff für Automat.
Ach so.
Weil das damals in dem Spiel Viticulture, wo es um Wein ging, zum ersten Mal erfunden wurde. Und in dem Spiel ist es der Nautoma.
Ein Nautoma.
Sehr nautisch, das Ganze. Schön. Gegen den habe ich gespielt, da deckt man quasi immer nur eine Karte auf und sieht, was der macht. Der sammelt nur Karten, der hat keine Auslage und sammelt Eier und Jungfische und Schwärme. Und damit macht der Punkte, die am Ende abgerechnet werden. Ja? Und genau, ganz am Ende, wenn dann nochmal, also nach den 3 Wochen, hatten wir ja vorhin schon, ne, gibt es jeweils Punkte für irgendwas. Und am Ende gibt es nochmal Punkte für alle Fische, die man ausgespielt hat. Ne? Beziehungsweise für alle Karten, wo irgendwie draufsteht, bei Spielende bekommst du noch diesen Bonus.
Ne? Kann man denn während des Spiels ganz gut den Überblick darüber behalten? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man so für sich selber spielt und nicht so gegeneinander. Und dass man dann quasi am Ende einfach abrechnet, so jeder für sich, was habe ich denn jetzt hier geschafft? Aber hat man auch irgendwie auch Einfluss darauf, was die anderen machen? Oder kann man irgendwas, verhindern oder jemanden manipulieren?
Es ist tatsächlich wenig interaktiv. Also das Einzige, man kann nichts bei den anderen, glaube ich, groß beeinflussen. Glaube ich, indem man irgendetwas tut. Wie gesagt, man hat ja nur 2 Aktionen. Entweder nehme ich jetzt eine Karte, spiele ich eine Karte aus, die ich bezahle, oder ich gehe tauchen. Und das mache ich 6-mal pro Woche. Also ich habe 6 Männchen, also so kleine, diese kleinen Figürchen hier. Die nutzt man dazu, um abzuzählen, wie viele Züge habe ich schon gemacht. Ne?
Also ein Rundenzähler, sowas.
Quasi. Ne? Ja. Wobei bei jeder Spalte, wenn man das zum ersten Mal macht, den Tauchgang, kriegt man am Ende auch nochmal so einen kleinen Bonus. So, das heißt, wenn man das zweite Mal das gleiche macht, kriegt man für diesen Tauchgang diesen Bonus ganz unten nicht.
Das aber das macht man schon gemacht, so abwechselnd. Ne? Also jeder Spieler ist dann dran und dann macht der nächste sein Ding, dann macht der nächste und so weiter.
Genau.
Und sagt dann auch so, ich mache jetzt das mal und so und dann, ja,
genau.
Ich mache jetzt
das. Aber man spielt es nebeneinander tatsächlich, du hast recht, das ist ein Multiplayer-Solitär.
Und am Ende wird abgerechnet.
So. Es wird abgerechnet, man versucht besser zu sein als die anderen, genau.
Ja, aber man kann das während des Spiels nicht so richtig steuern oder also so im Blick haben. Dass man sagt, wenn der jetzt das gemacht hat, dann mache ich jetzt beim nächsten Mal lieber so und so. Und
Nee, man macht das sehr für sich selbst, glaube ich. Es gibt, glaube ich, noch nicht mal Kartenaktionen, die sich auf andere beziehen, glaube ich.
Naja.
Ja. Also auch konfliktfrei, ne, letztendlich an der Stelle.
Das
ne?
stimmt natürlich.
Ja, man baut sich ein bisschen was auf und man weiß ungefähr, wie lange man es braucht, ungefähr eine Stunde oder ein bisschen länger. Und hat ein paar Fische gesehen.
Ja. Also ist wahrscheinlich so etwas, da versinkt man im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. In diesem, also ist natürlich nicht im Wasser, aber es passt ganz gut in diesem Zusammenhang, diese Metapher in diesem Spiel vielleicht. Und ja, dadurch, das hat es wahrscheinlich dann seinen Reiz.
Ja, denke ich schon. Und ich kenne Freunde, die Flügelschlag haben, also einen Vorgänger, der so eine Option mehr hatte, dass man mit einem Würfelturm, das war so ein Vogelhäuschen, und den Würfeln verschiedene Arten von Futter gesammelt hat, mit dem man seine Vögel ernähren musste. Das ist jetzt hier weg. Und das Spiel kenne ich und habe ich aber selbst nicht. Und jetzt habe ich halt den Nachfolger. Ne? Und das finde ich ganz nett, dass ich das, wenn wir uns wiedersehen, das nur für uns auf den Tisch bringen können. Und als, wie gesagt, als Solo-Spiel. Ne? Das ist das einzige Spiel, was ich jetzt gerade ich glaube Bohemians kann man auch Solo spielen. Aber das hat man nicht so gereizt, das Solo zu machen. Aber das ist, ich finde dieses, ist auch sehr reizvoll, sich einfach mal eine Stunde in die Küche zu setzen, das mal alleine zu machen.
Ja. Während im Dampfgarer die, na, wie heißt sie?
Die Dorade.
Der gesichtslose Fisch, die Dorade, vor sich hin sport.
Rutzelt. Ja, schön.
Ja, da haben wir deine Selektion, ne, die Top 4 der Spielemesse.
Genau.
Beäugt. Ja. Und also für mich, ich fand jetzt, glaube ich, wenn ich sagen würde, was würde ich davon am ehesten spielen? Ich finde, Tax the Rich wäre mein Favorit hier dabei.
Das dachte ich mir, dass du so ein linksgrün Versifter bist.
Na, was bin ich? Also linksgrün, rot, ja. Mit so einer Trumpsuit.
Endlich mal hier den Trumpsuit anzünden.
Nein, ich finde einfach diese Kartenspiele, also ich kann es mir einfach ganz gut vorspielen, dass das einfach witzig ist, wenn man sagt, ich bin derjenige, Achtung Edge, jetzt wird das Spiel einmal umgedreht, ne, und alle gucken und dann, oh Mist, ne, und also solche Spiele finde ich eigentlich ganz witzig.
Ja. Ja, an diesen Überraschungseffekt, ne? Oder dieses auch Zittern schafft man das eigentlich. Ist man schneller als jemand anders? Ich meine, wenn man die gleiche Revolution anzettelt, wie jemand anders wollte, dann ist es ja auch nicht schlimm, dann ist es ja okay. Aber wenn dann die andere Revolution angezettelt wird, also die feministische, wenn man selbst die rote Revolution anzetteln wollte, tja, dann geht der Plan nicht auf.
Ja. Nö, also doch, da sind so viele kleine Ärgerfaktoren dabei und das mag ich. Das war, glaube ich, auch so mit 20 Minuten angesetzt, ne? Also da.
Ja, das geht fix.
Ja.
Das geht fix. Also letztendlich sind es ja drei Runden, die man, glaube ich, spielt für ein Spiel, Ah, sehr witzig bei dem Spiel, ich habe es noch nicht erwähnt, wer gewinnt das Spiel eigentlich? Es gewinnen die beiden, die die meisten Punkte haben.
Die beiden?
Achso. Ja, das heißt, oft sind das die letzten Verbündeten in der letzten Runde, aber es kann auch vorkommen, dass irgendjemand anders, der nicht die letzte Runde gewonnen hat, das Spiel gewinnt.
Naja.
Aber genau, es gibt keinen einzelnen Gewinner, sondern es gibt zwei Gewinner. Schön.
Ja, also Tax the Rich, das fand ich ansprechend und als auf Nummer zwei würde ich jetzt, weiß ich nicht, entweder Bohemians oder
Buttonville
sehen. Vielleicht eher Buttonville, weil das dieses Künstlerthema, ja, weiß ich nicht, fand ich vielleicht auch ein bisschen bemüht, so von dieser Story, ne, mit dem sich inspirieren lassen und dann in Frankreich in den Park gehen oder irgendwelchen Liebschaften oder also so diese Story drumherum. Wäre sicher auf Anhieb so nachvollziehbar. Dieses mit dem Gilden von Buttonville, das ist ja so eine kleine märchenhafte Fantasy-Geschichte, ne? Das auch nicht viel zu viel an an Geschichte drumherum. Ja, ich glaube, das würde ich auf Platz 2 sehen. Dann die Bohemians und ja, ich muss gestehen, mit den Fischen bin ich nicht so richtig warm geworden. Ja. Die gehen bei mir auf Tauchgang.
Sehr gut, kann ich gut verstehen. Ich habe übrigens noch eins.
Oh. Jetzt kommt noch.
Hatte ich ja dafür nur die Erweiterung gekauft. Ich habe es letztes Jahr auf der Messe nicht bekommen, aber irgendwann dieses Jahr dann geliefert bekommen. Habe es noch nicht gespielt, aber mir jetzt die Erweiterung als Booster-Pack gekauft. Und zwar ein Duellspiel.
Der Herr der Ringe. Duell um Mittelerde. Das Duell um die Welt.
Genau. Aha. Und letztendlich ist es ein Spiel in der Welt von Seven Wonders. Seven Wonders Duel war vor gut 10 Jahren jetzt. Kennerspiel des fast. Das ist irgendwie in der Auswahlliste für Kennerspiel des Jahres gewesen. Und es geht um ein Spiel, wo man auch Karten sammelt und auswählt. Jede Runde wählt man eine Karte. Aber sind am Anfang noch nicht alle der Auslage, die man sieht, erreichbar. Erreichbar sind nur die, die ganz oben liegen. Und sobald eine Karte genommen wird und eine Karte darunter dann nicht mehr abgedeckt ist, dann wird sie halt aufgedeckt. Da gibt es so immer so 2 bis 3 Zeilen, die verdeckt sind.
Und das ist jetzt ein Spiel für sich oder eine Erweiterung?
Das ist ein Spiel für sich, aber die Erweiterung war ein kleines Booster-Pack.
Ach so, das hattest du schon und jetzt gibt es die Erweiterung
dazu. Exakt. Aha. Und die Erweiterung war wirklich nur so ein 5-Euro-Set aus ein paar Karten. Und weshalb ich das nochmal erwähnen wollte, wo es für die Gefährten hell oder für Sauron dunkel ein paar Charaktere gibt, die ein bisschen was unterstützen. Warum ich das erwähne, ist, jetzt bringt man hier ein für das Spiel, was ein sehr schönes Papp-Einziehteil hat, wo alles schön seinen Platz hat, neue Kartenform raus, die sind größer als die anderen Karten. Und die haben in diesem Spiel keinen Platz. Und egal, wie man es einsortiert, wenn man das da reinlegt, die Box geht nicht mehr zu.
Ach so. Also das heißt, man muss das separat in der eigenen Box dann.
Ja, das ist Todsünde eigentlich. und eigentlich ist es ja keine eigene Box, weil das hatte ich letztens bei einer anderen Erweiterung auch schon, wenn es nur ein Spiel ist, es ist wirklich nur so ein wie bei Panini-Bildchen, so eine Tüte gewesen.
Man hat nur eine Tüte, okay, ja. Ja, das ist, da muss man sich seine eigene Aufbewahrung dafür basteln
oder sonst was. Aber die alte ist so schön aufwendig gemacht, ne? Auch wenn es Pappe ist.
Das ja, gut, wahrscheinlich noch nicht mit bedacht, dass es irgendwann mal auch Erweiterungen geben könnte, ne?
Ja, und irgendwer in der Produktionskette hat das nicht bedacht, aber ich glaube nicht, dass das nicht bekannt war, dass es zu einer Erweiterung geben könnte. Ne? Oder dass sie auch irgendwie in der Schublade waren. Denn auch wie bei Bottomville, ich glaube, da liegen schon 50 bis 75 oder vielleicht auch hunderte von weiteren Charakteren in der Schublade und warten nur darauf, dass das Spiel einen gewissen Erfolg hat, dass sich das lohnt, die Erweiterung rauszubringen.
Ja? Well, so ähnlich wie bei, wir haben noch letztens über die tolle Sparks LP gesprochen, Mad, ne, die ich ja in diesem auch etwas aufwendigerem, mit viel hochwertigem Papier und Pappe ausgestatteten Special Edition Ding habe, ne, mit Gatefold Cover und so. Und da ist ja auch schon Platz für die EP, die jetzt eben nach dann rausgebracht wurde. Ne? Also es zeigen die Sparks ja schön in einem so ein Unboxing-Video, in dem sie fast ihre eigene Platte mit ihren klobigen Fingern kaputt machen und sich dabei kaputt lachen, wo man diese Picture-Disc dann platziert. Die haben das schon bedacht.
Apropos Sparks, ich dachte ja, dass wir uns als wir die letzte Episode aufgenommen haben, wollten wir uns ja eigentlich sehen. Und ich dachte, das wäre bei Peter Hook.
Bei Peter, ja.
Und ich dachte, das wäre der Moment, wo ich dir dein Geburtstagsgeschenk geben könnte.
Oh, er hat ein Geburtstagsgeschenk.
Und jetzt reveal ich das weil du es jetzt schon mal erwähnt hast, weil es jetzt so schön passt. Ich habe das in einer Nummer größer.
Was ist das, ein T-Shirt oder ein Tote Bag?
Es ist tatsächlich ein...
Cool. Oh, da danke ich aber recht herzlich. Er hat mir hier live bei Bottomless, sagt er mir ein, ich bin ja gerührt, ein Sparks-T-Shirt mit einem sehr madden Gesichtsausdruck.
Richtig. Und für dich in einer Größe natürlich kleiner als für mich.
Ja, Das heißt, wenn du die Größe XL hast, dann ist das, oder L, dann, keine Ahnung, also auf jeden Fall kleiner.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Das könnte auch M sein, aber es fällt echt noch.
Ja, M ist auch immer gut. Ja, ich bin ja schlank und dran. Ja, danke sehr.
Bitte sehr.
Ja,
das,
cool.
Das wartet hier seit Monaten auf meinem Schreibtisch darauf, mal mitgenommen zu werden oder dir gezeigt zu werden. Hier aus dem Sparkshop UK, ne?
Oh, mit teuren so. Importzoll.
Weiß ich gar nicht, ist doch egal.
Ja, ich glaube ab 100 oder 150 Euro muss er das Zoll bezahlen, ne? Irgendwie sowas.
Ich hatte ja Probleme damals mit Brettspielen, als ich die aus den USA nach UK habe bestellt. Das war teuer. Mhm. Mann. Mhm. Naja, so ist das. So.
Ja, ich freue mich dann natürlich schon auf das nächste Treffen, wo das dann auch live ausgehändigt werden kann.
Richtig, richtig. Wir hatten diesen Witz, als wir das gleiche, es ist leider nicht das gewesen, was wir uns damals ausgesucht hatten, was wir gut fanden, das Gestreifte. Ne, von wegen, dir gefällt das, dir gefällt das auch, Partnerlook. Hm? Jetzt ist es hiermit möglich.
Ja, ein Schritt vor, zwei zurück, alle wollen den Partnerlook. Yeah.
Sehr gut. Was sind die heiligen letzten Worte?
Nun ja, also da wir jetzt ja schon quasi ein Ranking gemacht haben, du kannst natürlich auch noch ein Ranking machen. Welches Spiel von dem findest du am besten?
Also, Flossenschlag ganz klar auf Platz 1. Wir können nicht die Fische jetzt untergehen lassen. Ne?
Mhm. Also du hast ja auch schon gespielt. Ja.
Ich habe es schon zweimal gespielt. Mhm. Es erfüllt genau das, was ich erwartet habe. Es hat übrigens bei mir, es ist beim Feuerland Verlag, einer der Verlage, die ich so immer jetzt seit Jahren schon anlaufe, erschien. Da gab es ein anderes Spiel, das ich fast gekauft hätte, das aber Artengarten heißt es, glaube ich, Artengarten. Ein Spiel in der...
Sehr naturverbunden, ne?
Ja, sehr verbunden. Ich sage ja, es gibt viele Tiere. Auch da geht es wieder um Zoo, wie bei Arche Nova. Artenschutzprogramme und so. Aber ich habe mich dann am Ende doch für Flossenschlag entstanden. Und das war schwer. Und deswegen ist es eigentlich kein Wunder, dass das jetzt bei mir auf Platz 1 ist. Ja. Auf Platz 2 kommt Bottomville, weil ich es heute gespielt habe, tatsächlich. Ja. Mhm. Witziges kleines Spielchen, macht nicht viel in der Tiefe, aber macht Spaß, schnell erklärt. Und es hat schön variabel und hat auch allen anderen Spaß gemacht. Tax the Rich kommt natürlich direkt danach. Hm. Muss unbedingt bald mal gespielt werden mit ein paar Leuten. Da werde ich wohl meine Standard-Spielrunde mit Thomas und Birgit mal mit beglücken. Ich glaube, der Termin für diesen Monat steht schon fest.
Mhm. Wird hiermit on-air live verkündet, falls die beiden genannten gerade zuhören.
Tja, Thomas.
Jetzt kommt noch die Adresse, wo ihr hin müsst.
Nach Köln-Niel natürlich. Und Bohemien kommt bei mir auch auf dem letzten Platz. Also das muss es mir erstmal beweisen, dass es irgendwas ist, was gut ist. Aber es ist mal was anderes. Das ist so, ja. Ne, es ist nicht mehr diese harten Klopper wie Great Western Trail oder Planet Unknown. Wobei, das war gar nicht so schlimm. Oder Arche Nova. Arche Nova war, wir haben es 4 Stunden gespielt, eine Partie. Das kann ich nicht mehr kaufen, das kann ich nicht mehr auf den Tisch bringen. Egal wie geil die Spiele sind, Spiele, die länger als 2 Stunden dauern, auf gar keinen Fall. Am liebsten Spiele, die nur 1 Stunde brauchen oder weniger. Man kann das öfter spielen. Ja, und so sieht's aus. Und über, natürlich Veil of Eternity, die Flüche und auch hier dieses Duell im Mittelalter, ne, ist eine Erweiterung gewesen. Das zählt jetzt nicht. Das Ranking ist komplett. Mhm.
Ja, ich habe heute auch ein Spiel gespielt, das ist aber eher so, war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass ich das jetzt, das fällt mir gerade einfach nur spontan, dort hätte ich mir auch gemerkt, wie es heißt und aus welchem Verlag es ist. Es gibt, das ist eigentlich so, die machen anscheinend so ganz viele kleine, die sind glaube ich in einer ganz kleinen, schmalen Boxen, da sind zwei kleine Kartenstapel jeweils drin, vielleicht auch irgendwo nochmal ein Würfel oder sowas, die man so wirklich mal zwischendurch einfach mal auf den Tisch kloppen kann und 2-3 Runden spielen, so, also wirklich so ganz... Ja, für zwischendurch mal, ne? Und in dem Spiel ging es halt einfach darum, man kriegt auf einem großen Stapel 5 Karten und diese 5 Karten sind Buchstaben. Also jede Karte hat einfach nur einen Buchstaben. Dieser Buchstabe wird nachher ein Anfangsbuchstabe sein. Denn wenn man die Karten umdreht, gibt es dann immer einen Auftrag, dass man möglichst schnell Wörter zu einem vorgegebenen Thema mit diesem Anfangsbuchstaben also mit den Anfangsbuchstaben, die man auf der Hand hat, ne? Und dann quasi damit die Karte ablegt. Und sobald drei Karten da liegen, also man muss ziemlich schnell sein, irgendwas mit schnell sein hat das Spiel auch zu tun. Also so heißt es, glaube ich, auch irgendwie Quick irgendwas im Namen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Also, und ja, wenn dann halt einfach drei Karten liegen, dann wird die nächste Kategorie aufgerufen. Ja, wie zum Beispiel reimt sich auf Kamel. So, es gibt überhaupt kein Wort, was sich auf Kamel reimt, egal welcher Buchstabe das ist. Es gibt irgendein Wort, damit irgendein Buchstabe, was sich auf Kamel reimt. Also, das, nee. Oder zwei Vornamen mit diesem Buchstaben. So, ne, dann Emil, Erika, zack. Es geht ja einfach um Schnelligkeit und um Schlagfertigkeit, ne, dass man sich einfach schnell und einfach, ja, auch ein paar lustige Sachen, ne, ein Traumjob oder dort würde ich niemals würde ich da enden wollen, ich hatte ein Haar auf der Hand, Hagen, also so, ne, geht natürlich schnell. Und dann gibt es natürlich ein bisschen Diskussionen, ob die Sachen manchmal auch stimmen oder nicht, dann kann man auch wieder zurückziehen. Ja, und dann spielt man am Ende, jeder Buchstabe hat so wie bei Scrabble 1 bis 3 Punkte, die dann als Minuspunkte zählen, wenn man die noch auf der Hand hat. Wenn einer der Spieler nämlich alle seine 5 Karten losgeworden ist, dann ist eine Runde zu Ende und es wird abgerechnet, ne? Dann wird für jeden anhand der Werte, die man noch auf der Hand hat, dann die Minuspunkte eingetragen und irgendwann ist dann mal Schluss bei Erreichen einer bestimmten Minuszahl. Das ist eigentlich das Spielprinzip. Ne? Aus dem gleichen Verlag haben wir auch noch so ein Spiel. Es ist in mehreren Runden gegliedert. Thematisch, da ging es irgendwie um Musik, so ein bisschen ähnlich so was wie Hits da, ne? Also so um verschiedene Songs und was auch chronologisch zu ordnen, glaube ich. Also wirklich ganz, ganz barrierefreie Spiele, so, ne? Also ganz Welten, ach, Ozeane trennt das von Flügel, Fischflügelschlag.
Flossenschlag.
Flossenschlag, so, ja.
Im Original übrigens Finspan.
Ja, ich habe es hier gerade auch bei Geek-Dings da vor mir. Da ist eigentlich auch nur die. Ist ja auf Englisch, deswegen sehe ich es gerade.
Genau,
ja.
Wingspan war das Original. Flügel, ne, mit Vögeln. Und es gab sogar Swingspan, wo es um Drachen geht, was noch geekiger und noch komplexer war.
Ja.
Ja, schade, dass wir nicht den Verlag kennen, noch nicht den Namen der Spiele. Ich habe auch.
Ja, aber wozu haben wir denn die Shownotes? Weil wir sie nicht dort diese Informationen preisgeben würden.
Da steht es dann nachher drin.
Da steht's
natürlich.
Da steht es eigentlich auch jetzt schon drin. Jetzt,
ja,
jetzt
sie könnt ihr darauf ja schon längst das, drin. Ja, dass wir dann mit der Zeit und so, ach, ja, da haben wir es doch. Es steht alles in den Shownotes.
Mhm.
Schön. So, und was steht nicht in den Shownotes?
Ja, welcher Zusatz-Soundeffekt dieses Mal in das Outro eventuell thematisch passend.
Man weiß es nie, ob es wieder eingearbeitet
wird. Ja.
Oder passiert
aber
ist.
Ehrlich gesagt, so richtig fällt mir da jetzt nichts ein. Also irgendwas, was an Softcell erinnert. Vielleicht dann, oh ja, vielleicht.
Ah ja. Ja, gut.
Oh, das ist ein Copyright. Nein, ich glaube, ein einzelner Klang, also das kann keine Copyright-Frage sein, oder?
Na, 2,5 Sekunden sind nie ein Problem.
Untainted Love.
Wobei die Band ja nicht auf diesen einen Song reduziert zu werden möchte.
Oh, say hello, wave goodbye, würde ich da mal sagen, ne?
Ja, tschüssi. Ich gehe dann eine Runde schwimmen.